Freunde des gepflegten Korbballsports, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Korbiger-Podcasts. Schön, dass ihr dabei seid. Wir haben schließlich erste Eindrücke. All-Star-Game ist vorbei, Trade-Deadline ist vorbei und mittlerweile haben einige schon mal ihren neuen Teams gespielt. Und bei den Zweien werden wir heute näher hinschauen. Wer das genau ist, habt ihr sicherlich schon aus den Shownotes erfahren, aber falls ihr blind einfach drauf gedrückt habt, will ich euch noch ein bisschen auf die Folter spannen und erst sagen, dass er mir natürlich wieder gegenüber sitzt, der heute leicht unrasierte.
Ole Freaks.
Mein Name ist Max Marbeiter und Ole, jetzt kommt's, der Bandwagon ist heute dran, die Mavs, und ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber das Bandwagon-Format funktioniert für mich. Ich bin dann je länger ich dann gucke, dann nicht mehr, irgendwie ein ganz cooles Team. Gab's bis jetzt, also ich werde dann schon so ein bisschen Fan. Wie ist bei dir so?
Fan nicht unbedingt, aber ich finde auch, dass es halt, je mehr man sich dann anguckt, desto mehr bekommt man irgendwie so Einzelheiten halt mit, die man sonst, also bei mir ist es ja so, dass ich irgendwie versuche, jedes Team zu gucken. Natürlich schaffe ich nicht alle genau gleich viel, aber dass man dann halt immer so periodisch reinschaut und guckt, was hat sich verändert und so. Aber das ist natürlich von der Natur der Sache her immer ein kleines bisschen oberflächlicher, als wenn du wirklich über eine Zeit lang sagst, so wie du das bei den Bulls machst, so ich bin Ultra, ich gucke alles, was es gibt, und dann interessieren mich auch noch die Trainingseinheiten und was Zach LaVine getweetet hat, interessiert mich auch. So ist das auf ja nicht Fall. Bei mir, also nirgendwo, auch nicht bei den Celtics. Und durch dieses Bandwagon-Format kriegt man dann aber halt immer mal für eine Zeit lang irgendwie noch ein bisschen mehr Einblicke dann bei so einem Team. Wobei das, bei den Mavs ist halt irgendwie interessant, weil wir natürlich auch in dem Zeitraum, wo wir sie dann geguckt haben, hat sich ja ziemlich doll verändert. Also einfach das Setup und was so über die letzten 4-5 Spiele sich dann ereignet hat, ist ja zum Teil schon ziemlich weit weg von dem, was man vorher gesehen hat. Deswegen ist das dann halt auch immer ganz interessant. Aber ja, grundsätzlich muss ich auch sagen, dieses Format finde ich auch nach wie vor ziemlich gut.
Ja, ich merke halt irgendwie so, also gerade bei den Mavs war für mich ein interessantes Beispiel, weil ich jetzt vorher einfach nicht so heiß auf die Mavs war. Also klar, ich mag Luka gern, aber es war jetzt irgendwie so ein Team, keine Ahnung, egal, klingt immer gemein, aber sie haben mich jetzt einfach nicht so riesig interessiert. So, ne? Und dann schaust du so ein paar Spiele und am Anfang ist man so, wow, okay, ja, muss ich halt jetzt. Und irgendwann dann, ja, wie du sagst, dann kriegt man irgendwie so einen Einblick und dann irgendwie auch so eine Art Wertschätzung dann für einzelne Spieler dann auf einmal. Also dann so ein bisschen, okay, ich mag sie jetzt.
Wertschätzung bei mir nicht.
Nee, okay, gut. Okay. Also, so gleich, okay. Es wird kontrovers.
Nein. Wandelt.
Und dann passt natürlich dazu, dass wir über weitere kontroverse Persönlichkeiten heute noch sprechen, weil wir können natürlich nicht umhin. James Harden hat seine ersten Spiele gemacht für die Sixers. Und da wollen wir natürlich kurz mal reinschauen, weil ist ja schon spannend, weil wir haben ja viel spekuliert, ob das jetzt passt mit ihm und dem Joel und wie das überhaupt sein soll. Und das wird es geben. Dazu eben, wie gesagt, der Bandwagon der Mavs. Und damit haben wir eigentlich auch schon einiges zu besprechen. Und da sollten wir eigentlich relativ schnell reingehen. Aber wir können natürlich nicht reingehen, ohne auf unsere Patreon-Seite hinzuweisen. Denn unter patreon.com/korbiger-podcast und korbiger mit.
Hi.
Richtig. Könnt ihr uns, wenn ihr das wollt, mit monatlichen Beiträgen unterstützen. Vielen, vielen Dank an alle, die das schon tun. Und dafür gibt's im Normalfall, die letzten Wochen haben wir es irgendwie nicht richtig hinbekommen, auch aufgrund der Trade-Deadline natürlich, bekommt ihr extra Content. Wir schauen uns jetzt Spieler an, einzeln. Da rund, also wir haben mit Kate Cunningham angefangen. Der nächste wird Jonathan Kuminga sein. Dann besprechen wir einzelne Themen. Es gibt alte Spiele, die wir uns reinziehen und dann drüber sprechen. Also schaut da gerne mal rein, wenn ihr wollt. Und jetzt direkt ab zu James Harden. Die Sixers brutal mit dem, seitdem er spielt, nicht seit dem Trade, sondern seitdem er spielt, 2-0. Wenn man jetzt den Kontext weglassen würde, also sie sind, ne, ich würde da jetzt nicht sagen, okay, irgendwann wird es ganz schwierig, aber ich meine, es waren die Timberwolves im zweiten Spiel eines Back-to-Back und die Knicks. Also auch, sagen wir mal so, ein vereinfachter Einstieg sozusagen, wenn man auch bedenkt, dass die Timberwolves A sehr gern faulen. Was der, vielleicht ganz kurz, der Elephant in the Room, also es gab viele Freiwürfe, die ersten beiden
Spiele. Den einen oder anderen, ja.
Den einen oder anderen, ne, das ganz kurz raus, aber ist natürlich in dem Fall, die Timberwolves spielen rein, auch Towns und Embiid, gibt es ja auch eine Geschichte, Towns tut sich ein bisschen schwer gegen Embiid und die Knicks, ja, haben auch schon bessere Zeiten gesehen, von daher, aber ja, wie hast du denn was sind so deine ersten Eindrücke? Also gerade so, wenn man so ein bisschen ins Zusammenspiel geht, wenn man auch so guckt, wie außenrum, wie es aussieht, zum Beispiel mit Harris, mit Tyrese Maxey auch, der ja ziemlich viel Ballhändler, oder der ja quasi einer der primären Backcourt-Ballhändler war, Jetzt mit Hahn hat es die Rolle so ein bisschen verändert. Was sind so deine ersten Dinge, die du so aufgeschnappt hast?
Also es gibt ein paar, aber ich glaube, gerade wenn man so bedenkt, was vorher viel besprochen wurde und was für Zweifel irgendwie da waren, was jetzt die Integration von Harden in das Team und so angeht. Ich glaube, was da teilweise ein bisschen übersehen wurde, war einfach die Tatsache, dass das Team vorher keinen einzigen überdurchschnittlichen Passer hatte. Und jetzt haben sie einen der besten Passer der Liga. Und das sieht man, finde ich, halt sofort. Ja. Nicht irgendwie in jedem Play oder so, aber es gibt einfach jemanden jetzt, der halt Struktur reinbringt und der dadurch dann auch mit dafür sorgt, dass sich die anderen Spieler mehr auf ihre Stärken konzentrieren können. Also ich finde, Tyrese Maxey war jetzt über die ersten beiden Spiele eigentlich fast die größte Offenbarung, weil der halt ein bisschen mehr weg vom Ball ist, was vorher gezwungenermaßen diese Saison seine Rolle wurde. Also Simmons war halt einfach nicht da, sie hatten keinen klassischen Point Guard und dann haben sie halt gedacht, okay, das größte Guard-Talent, das wir haben, ist Maxey. Der ist vielleicht eigentlich eher ein Scoring Guard, aber der ist noch jung, der ist formbar, den quetschen wir jetzt rein in die Rolle. Und der hat es ja auch gut gemacht. Also ich finde, Maxey war ja im Laufe der Saison auch wahrscheinlich schon jemand, den man, wenn er jetzt nicht gerade sowieso erst in der zweiten Saison wäre, in Richtung MIP hätte über ihn sprechen können, einfach weil sich seine Rolle sehr vergrößert hat und weil er sie gut ausgefüllt hat. Aber ich glaube, dadurch, dass Harden jetzt neben ihm ist, kann er halt noch viel mehr sich auf seine Stärken konzentrieren. Und die sind halt mehr Tempo reinbringen. Momentan ist er ein guter Schütze. Also er hat jetzt Catch-and-Shoot-Dreier versenkt in den ersten beiden Spielen. Da muss man natürlich auch sehen, wie stabil das dann bleibt. Aber ich hatte das Gefühl, er kriegt halt gut einfache Würfe und er profitiert total davon, jetzt so die dritte Option zu sein und dadurch halt irgendwie seine Dynamik ausspielen zu können, weil sich so viel natürlich auf Harden und Embiid konzentriert, logischerweise. Und fand ich ganz interessant, weil ich als erstes dachte, okay, Harris ist derjenige, der am meisten profitiert durch die Ankunft von Harden. Harris hat jetzt in den ersten beiden Spielen nicht so viel gezeigt, aber auch da würde ich mal denken, das kann sich mit der Zeit auch noch ändern. Und auch der wird einen ganzen Haufen Würfe jetzt kriegen, die einfacher sind als die er vorher nehmen musste. Er ist halt Tobias Harris, deswegen muss man ihn dann auch immer ein bisschen dazu ermahnen, dass er die auch nehmen soll, die Würfe, weil er kann sie ja treffen. Das ist ja halt einfach häufig nur, dass er dieses Zögerliche drin hat, aber das hat Harden, ich weiß gar nicht, ob es nach dem ersten oder nach dem zweiten Spiel gesagt hat, aber hat er auch da direkt angesprochen, dass er auf Harris zugegangen ist und ihm gesagt hat, hier, Alter, nimm die Würfe, so, das, die kriegst du und die wirst du auch immer weiter kriegen. Und ich glaube, das ist erstmal so die wichtigste Erkenntnis, dass jetzt einfach jemand da ist, der ja eine neue Struktur in die Offense bringen kann, die vorher so ein bisschen gefehlt hat, weil davor hattest du natürlich diesen alles überragenden Center in dieser Saison, aber du hattest eigentlich sonst keine Spieler, die saubere Entry-Pässe spielen konnten, beispielsweise. Und das ist jetzt ein bisschen anders, dadurch, dass es einfach schon mal ein sehr, sehr wesentlicher Part, der sich verändert hat.
Ja, und ich finde auch, also wenn du sagst so Struktur, ich meine, es war ja auch so ein bisschen Thema bei den Sixers dieses Jahr, dass sie ja eher so ein bisschen behäbig waren und eher so ein bisschen langsam gespielt haben. Und klar, Maxey kann schon aufs Tempo drücken, aber jetzt hast du halt den Vorteil, und ich fand schon, dass Harden auch so in den ersten Spielen versucht hat, so ein bisschen schnell in Transition zu kommen. Ja. Und Maxey ist eigentlich dann als vollendender Part eigentlich optimal aufgehoben, weil er halt wahnsinnig schnell irgendwie vorne ist und dann eben diesen guten Passer hinter sich hat, der ihn dann auch findet und der ihm dann gut servieren kann. Und ich glaube, da das hat dann nochmal eine zusätzliche Dimension, die da in das Spiel der Sixers irgendwie kommen kann, wenn sie es auf Dauer durchziehen können. Ich meine, klar, jetzt hat man halt so ein bisschen die Honeymoon-Phase natürlich. Und wie gesagt, es war jetzt auch, die ersten beiden Spiele waren da in der Hinsicht auch angenehm. Aber ich finde, klar, ich meine, dass Harden extrem gut passen kann, haben wir, wissen wir jetzt nicht erst seit letzter Saison. Ich meine, das war ja, als er nach Brooklyn kam, war ja genau das Ding. Also wir haben ja noch diese Konversation sozusagen im Kopf, als es hieß, okay, Harden ist jetzt Point Guard und Kyrie gibt quasi den Zweier. Also klar, vereinfacht formuliert von damals, aber und er hat ja damals auch, als er nach Brooklyn kam, auf MVP-Niveau gespielt. Also das vergisst man natürlich schnell, wenn man sich dann so diese Saison irgendwie vor Augen führt. Und von daher, wenn er, also es sieht ja auch so aus, als wäre er sehr bereitwillig, was Pässe angeht. Also nicht nur aufgrund seiner unfassbar hohen Assist-Zahlen, aber auch sonst so. Was war irgendwie so ein nettes Beispiel, dass er selber einen offenen Dreier hatte und gegen die Knicks und dann lieber nochmal den Pass auf Matisse Thybul gespielt hat, der zwar auch einen offenen Dreier hatte, der einen offenen Dreier aber wesentlich weniger wahrscheinlich trifft als James Harden jetzt. So, der jetzt auch nicht sauer gewesen wäre, wenn James Harden diesen Dreier genommen hätte. Und ja, also wenn er, also klar, ich denke mal, am Anfang ist man auch bemühter, sich zu integrieren in so ein Team und ist dann vielleicht eher so ein bisschen darauf aus, dann zu sagen, okay, ich Freunde, ich bin jetzt nicht hier, um jeden Wurf zu nehmen, sondern um dass wir irgendwie ein gemeinsames Fundament finden. Aber ja, ich meine, das ist halt, wie du sagst, also das ist was den Sixers im Endeffekt gefehlt hat und jetzt hast du es und es lässt sich gut an. Und Embiid hat ja auch gesagt, so viel Platz hatte ich noch nie, mal abgesehen davon, dass Harden ja selber auch noch ziemlich viel Aufmerksamkeit auf sich zieht. Und da finde ich zum Beispiel, ich meine, wir haben uns ja gefragt, wie es mit den beiden funktionieren kann. Wie gesagt, Embiid kein Pick-and-Roll-Center, Harden eigentlich eher, also nicht wirklich gewohnt, mit Low-Post-Centern zu spielen. Aber selbst jetzt, das Two-Man-Game, selbst wenn sie ein Pick-and-Roll initiieren, ich fand es halt irgendwie ganz interessant zu sehen. Also, egal, ob das jetzt perfekt harmoniert oder nicht, aber allein die Gravitation, die jeder einzelne von diesen beiden hat, öffnet das Spiel schon für beide, fand ich irgendwie. Oder wie hast du es so erlebt?
Sehe ich genauso. Also ich finde auch, dass das häufig so wirkt, als wäre es ein bisschen zu kompliziert gedacht. Weil wenn du zwei Leute hast, die halt offensiv irgendwie so viele Waffen auch haben, warum sollten die nicht eine Lösung finden? Also ich meine, Embiid hat es ja auch über die Jahre geschafft, mit Ben Simmons offensiv zu harmonieren. Also nicht, das war nie ein perfekter Fit, aber trotzdem waren ja die Minuten von denen auch immer positiv, wenn sie zusammengespielt haben. Und warum sollte so jemand, der offensiv ja alles kann, also als Scorer kann Embiid ja einfach alles, warum sollte der nicht einen Weg finden, um mit einem der besten Passer zusammenzuspielen? Natürlich war Harden vorher was anderes gewohnt, vielleicht was seine Teamkollegen angeht, aber das muss ja nichts Schlechtes sein. Also er hat ja auch einfach noch nie mit so einem guten Center zusammengespielt. Und Embiid hat noch nie mit so einem guten, zumindest offensiven Perimeter-Player zusammengespielt. Der Einzige, der so vom Gesamtpaket her in der Gegend vielleicht residiert, ist die halbe Saison, die Jimmy Butler mal bei den Sixers war. Aber sonst war ja niemand ansatzweise so auf diesem Niveau. Und dann, deswegen so, ist es vielleicht dann auch manchmal ein bisschen voreingenommen zu sagen, ja, Embiid, der rollt aber nicht ab, weil er hat ja auch noch nie jemanden gehabt, der ihn so dabei in Szene setzen konnte, wie Harden das kann. Und gerade so, das muss ja dann auch nicht immer ein komplettes Abrollen zum Korb für den Alley-Oop sein, kann ja auch Short-Roll sein, wo Embiid dann halt auch seinen Midrange-Jumper hat, wo er mit einem schnellen Schritt auch am Gegner vorbei ist und am Korb ist und so. Er hat ja da seine ganzen Tools, die er einsetzen kann. Und ich finde, das sah in den ersten Spielen gut aus. Und das hat auch schon dafür gesorgt, dass um sie herum einfach, also wie du es gesagt hast, mit der Gravitation von den beiden entstehen halt dadurch automatisch ganz viele einfache Würfe für die Schützen, die da sonst noch so rumlaufen. Also für Korkmaz, für Niang, für Danny Green und so. Natürlich wäre es super, wenn du da dann auch noch jemanden, einen Shooter auf dem Niveau von Seth Curry noch hättest, aber kannst halt nicht alles haben. Und ich finde, das Setup sah so offensiv schon mal ziemlich gut aus. Und das ist aber auch, also du hast ja eben auch Honeymoon-Phase schon gesagt, das ist natürlich bei Harden jetzt eigentlich der spannende Punkt, ne? Weil ich finde, er war in den ersten beiden Spielen nicht nur am Ball, sondern auch abseits des Balles ziemlich engagiert, was man von ihm nicht so oft sieht. Und er war defensiv engagiert. Und das, also da gab es zwar auch ein, zwei Fehler, aber das ist ja auch okay, wenn gerade wenn jemand ganz neu ist im Team. Aber er wirkte halt sehr, engagiert ist eigentlich das richtige Wort. Also hat versucht, sich über Screens zu kämpfen hat halt nicht irgendwie automatisch gesagt, nee, wir switchen alles, damit ich keine Energie aufwenden muss und so. Und da muss man jetzt halt einfach mal gucken, wie sich das dann mit ein bisschen mehr Zeit und vor allem mit ein bisschen besseren Gegnern bestätigen lässt. Aber wir können ja jetzt erstmal halt nur den Start bewerten und der Start war halt saugut. Also da kann man gar nichts anderes sagen.
Ja, und ich finde halt, also wir haben ja auch schon mal so gesagt, man geht dann immer so schnell dazu über und zu sagen, ja, das haben die noch nicht gemacht und es funktioniert. Ich meine, im Endeffekt, keiner von den beiden war ja bis jetzt in einer optimalen Situation für ihn. Und wir haben trotzdem so darüber gesprochen, so, also was seine Mitspieler anging, ne? Und wir haben trotzdem immer so gesagt, ja, aber der spielt ja so und so. Vielleicht haben sie ja jetzt, also nicht das Optimale, aber die Möglichkeit besteht ja, dass sie genau jetzt in der Situation sind, die sie zwar nicht kennen, die aber zu ihrem Spiel noch deutlich besser passt oder in der sie ihre Stärken gemeinsam, aber auch einzeln noch besser ausspielen können und auch fürs Team als Gesamtkonstrukt noch besser ausspielen können. Also, wie gesagt, ich fand jetzt auch, das sah jetzt irgendwie eigentlich relativ gut aus und jetzt bin ich halt gespannt, wie es dann wirklich wird, wenn es dann an die in Anführungszeichen schwierigen Spiele kommt. Ich meine, die Timberwolves zum Beispiel spielen eine gute Saison, aber es war jetzt halt, in dem Kontext war es halt kompliziert. Ich bin gespannt irgendwie, ich denke auch mit dieser Gravitation habe ich mir auch gedacht, ich meine, Thibaut sind wir zum Beispiel ja immer, also wenn wir beim Thema Defense sind, dann Thibaut wäre natürlich wichtig, weil er sehr gut verteidigen kann. Da sind wir natürlich schnell wieder beim Thema Dreier. Aber da habe ich mir dann auch gedacht, ob das halt dann, wenn du quasi Maxi Harden, Embiid, meinetwegen noch Harris dazu auf dem Feld hast und im Endeffekt dann zwei Spieler hast, sogar vielleicht zweieinhalb bis drei mit Maxi oder auch Harris dann phasenweise,
die... Du hast vier Spieler, auch, die werfen können,
sind wir ehrlich. Du hast vier Spieler, die werfen können und die auch mal gegen ein Double-Team scoren können, meine ich zum Beispiel. Also weißt du, dass so ein Ding, dass es dann überhaupt nicht so tragisch ist, dass Thibos Verteidiger wahrscheinlich ihn eher dazu veranlassen werden, den Dreier zu nehmen, eher offen stehen lassen werden, um irgendwo woanders auch zu helfen, weil das, was außenrum ist, einfach so gut ist und offensiv so dynamisch ist und so schwer zu stoppen ist auch offensiv, dass es dann im Endeffekt, dass sich für mich die Frage, ob das jetzt geht, in dem Playoff-Kontext zum Beispiel, eher so beantwortet, dass ich davon ausgehen würde, dass es funktioniert. Oder wie ist es bei dir?
Sehe ich auch so. Also, wobei ich finde, das Wort stehen lassen ist eigentlich der springende Punkt, weil es kommt, glaube ich, ein bisschen drauf an, inwieweit Thibault halt dann abseits des Balles als Cutter eingesetzt wird, weil ich glaube, da wird es halt für ihn automatisch ganz viele Freiräume geben und da kann er auch seine Schnelligkeit und seine Athletik eigentlich super ins Spiel bringen. Und also ich halte ihn auch für einen echt smarten Spieler, der da Lücken finden kann. Und dann ist das, also dann muss er gar keine Schwachstelle offensiv sein, sondern kann er eigentlich eine zusätzliche Stärke sein, der halt abseits des Balles noch für mehr Chaos sorgt. Ich meine, defensiv ist auch das, was er am besten macht, dass er für Chaos sorgt die ganze Zeit und kaputte Plays, also Plays kaputt macht irgendwie aus dem Hinterhalt und so. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass man da auch Wege findet, dass er das halt offensiv auch bringen kann und halt situativ dann cuttet. Ich glaube, es ist halt, und das ist vielleicht das, was ich mit am spannendsten finde, weil Harden mochte über die letzten Jahre ja schon gerne auch Teams, die halt sehr statisch waren in der Offensive, also wo Leute irgendwie ihren designierten Platz hatten. Und die Sixers hatten das ja, also gerade mit Simmons im Halbfeld auch, dass sie ihn häufig einfach irgendwie am Dunkerspot geparkt haben. Und ich glaube aber, gerade mit der Qualität, die du da jetzt hast im Team und auch mit dem Passing vor allem von Harden und den automatischen Double-Teams, die sowohl Harden als auch Embiid auf sich ziehen, wird es halt wichtig sein, dass es noch zusätzliche Bewegung gibt. Und da sehe ich halt sowohl Maxi als auch Thibault irgendwie als Schlüsselspieler an, die da irgendwie was reinbringen können. Weil du hast, also mit Korkmaz oder Niang hast du schon Leute, die können von mir aus ein bisschen mehr an einzelnen Orten stationiert werden. Aber so jemand wie Thibault, der bringt halt meiner Meinung nach einen größeren Mehrwert, wenn er halt in Bewegung ist und versucht, den Korb irgendwie auf seine Art und Weise zu attackieren.
Absolut, absolut. Und du hast jetzt natürlich auch noch die Möglichkeit des Staggerns, also dass du die Minuten ohne Embiid etwas besser überstehst als du in der Vergangenheit.
Oder? Ja, und das ist ja auch so, das ist ja was Doc Rivers über die Jahre nicht unbedingt gerne gemacht hat und wo man ihn irgendwie gefühlt schon zu Clippers Zeiten irgendwie anschreien musste oder die Medien ihn angeschrien haben, dass er irgendwie das Staggern ein bisschen mehr machen soll. Aber in den ersten beiden Spielen hatte ich jetzt zumindest den Eindruck, dass das...
Hat er schon gemacht, ne?
Den Großteil der Zeit. Also es gab gegen New York, glaube ich, schon mal ein paar Minuten, wo Harden und Embiid beide nicht drauf waren, aber dann hast du irgendwie immerhin noch irgendwie Maxi und Harris drauf oder so. Also es gibt da ja ein paar mehr Möglichkeiten. Ich nehme mal an, dass die Hauptkombination wahrscheinlich Harden-Harris und Embiid-Maxi sein werden, aber allgemein, wenn du halt, das Wichtigste ist, dass du einen von Harden und Embiid den Großteil der Zeit drauf hast und dann, das garantiert dir schon eine gewisse offensive Qualität, die viele Teams gerade dann mit ihren Bank-Lineups einfach nicht aufbringen können.
Hast du jetzt nach zwei Spielen, nach den ersten Eindrücken, eine Überreaktion parat? kann in beide Richtungen gehen, kann alles sein, irgendwas.
Nee, also einfach, weil die Qualität der Gegner noch nicht gestimmt hat. Wie gesagt, das war, man hätte sich, glaube ich, keinen besseren Start wünschen können für die Sixers. Ich fand es, wenn sie mal ins Spielen kam, fand ich sehr sehenswert, aber also bisher ist eigentlich mein wichtigstes Takeaway, dass ich mir die Spiele nicht live angucken werde, sondern halt real life mit Vorspulen oder mit All Possessions Recap, weil über 80 Freiwürfe in einem Spiel sind schon zornig und das wird halt, also mit den beiden Dudes wird das halt nicht das letzte Mal gewesen sein und dann habe ich doch lieber eine Spultaste.
Die hilft auf jeden Fall, in dem Fall. Das stimmt. Ja, dann lass uns doch direkt mal zu den Mavs gehen, zum Bandwagon.
Ach so, nee, warte mal, ganz kurz. Nee. Eine Sache noch, weil das ja gerade auch so mehr oder weniger in den, also spekuliert wird, dass es passieren wird, nachdem DeAndre Jordan bei den Lakers gewaved wurde, anscheinend sind die Sixers die Favoriten, ihn zu bekommen. Findest du, man sollte es, also das wäre sinnvoll oder man sollte es vielleicht eher mit Basketball Paul Reed oder Willie Cauley-Stein, der da auch noch rumlungert, versuchen? Ist Jordan jemand, der Stand jetzt noch was bringen kann für ein Team, wenn du ihn so gesehen hast?
Also wir sprechen ja bei Jordan eigentlich jetzt seit seinem Wechsel nach Brooklyn mehr oder eigentlich schon seit seinem Wechsel zu den Knicks. Also ob er jetzt halt spielbar ist, ob er vor allem in dem Playoff-Setting spielbar ist.
Ja, war schon bei den Mavs echt relativ übel.
Oder ne? Bei den
Mavs,
ja, genau. Das war, glaube ich, sogar
noch vor den Knicks, aber da dachte ja, man noch, stimmt, ah ja, genau. Blöde Situation.
Also wir sprechen jetzt seit Jahren drüber und irgendwie, also ich kann den Gedankengang irgendwie nachvollziehen und das ist ja auch so ein bisschen Locker-Room-Geschichte dann mit ihm, aber also, ich muss sagen, also Cauley-Stein hat mich jetzt bei den Mavs auch nie, also wirklich, wirklich überzeugt. Also es war immer sehr wackelig irgendwie bei ihm, fand ich.
Ja, also kann keine Bälle fangen.
Ja, und das bringt es dann wahrscheinlich auch nicht wirklich bei, mein Gott, einfach mit dir noch mal ein bisschen Länge geben. Ich habe da letztens im Bill Simmons Podcast mit Ryan Russell was ganz Interessantes gehört, wo es um Drummond ging, der natürlich deutlich über Jordan momentan steht, ne? Aber wo es halt, weil wir da ja also zu den Lakers gewechselt sind, man hat ja auch mal gefragt, warum Andre Drummond? Und dann hat Rosillo eben erzählt, dass er mit einem Lakers-Verantwortlichen gesprochen hat und halt gesagt hat, ey, manchmal ist es einfach nur nett, wenn du da Länge hast. Mhm. Weil das reicht dann schon, dass man irgendwie drüber nachdenkt oder sich einfach dann denkt, oh, beim Rebound, oh, okay, ich muss da jetzt irgendwie um den rum oder muss da irgendwie so, ne? Es ist einfach nur so, du hast halt diese Länge. Und vielleicht ist das einfach so ein bisschen der Gedankengang auch, du hast halt, also Embiid wird sowieso in den Playoffs sehr, sehr viel Basketball spielen. Und du hast halt dahinter einfach noch einen langen Veteranen, der sich mit der Rolle total zufrieden gibt und dann halt, der dir jetzt nicht viele Minuten gewinnt oder dir nicht wahnsinnig, aber der dir einfach halt mal Länge bringt und dann halt aber sonst vielleicht ja halt irgendwie halbwegs solide rumrennt und natürlich ein Mismatch darstellt. Aber vielleicht ist das irgendwie so der Gedankengang. Und was halt bei Paul Reed das Problem ist, keine Ahnung, grundsätzlich, dass er halt vielleicht sehen sie in ihm auch nicht denjenigen, der ihnen dann halt ein paar solide Minuten geben kann. Ich weiß nicht, ob Jordan das sein kann, aber vielleicht ist das irgendwie so der Gedankengang.
Ja, ich bin mir da auch nicht sicher. Ich meine, bei Cauley-Stein, der ist sowieso, wenn ich es richtig im Kopf habe, auch gerade nur auf einem 10-Day-Contract und hat irgendwie einmal gespielt. Also von dem scheinen sie jetzt auch nicht super überzeugt zu sein, Stand jetzt. Aber ich hatte es mir nur gedacht, weil ich in den Spielen jetzt Millsap schon, ich finde, man hat ihm schon ganz gut angesehen, dass er mittlerweile doch etwas betagter ist und dass er halt auch einfach als Backup-Center klein ist, wenn man
bedenkt, ja, er ist
auch nicht der große Athlet ist. Deswegen dachte ich so den Gedankengang, dass man da irgendwie noch was macht, finde ich eigentlich nicht grundsätzlich falsch. Teilweise die jungen Spieler, die sie im Kader haben für die großen Positionen, die kann ich selber noch gar nicht so richtig gut einschätzen, ob da nicht jemand dabei wäre, dem man noch nicht irgendwie noch ein bisschen mehr von den Minuten anvertrauen sollte. Aber bei Jordan, ich denke es mir irgendwie, wenn man den fürs Minimum holt und der nimmt, dann kriegt dann irgendwie seine 8 Minuten pro Spiel, wird er wahrscheinlich nicht den größten Schaden anrichten. Aber ja, die Top-Option ist dann natürlich nicht. Ist natürlich auch die Frage, ob du zu diesem Zeitpunkt die Top-Option irgendwo bekommst.
So ist es. Und ich meine, es ist halt schon so das Ding, so du weißt halt irgendwie mehr oder weniger, was du mit ihm bekommst. Und wie du sagst, irgendwie so 8 Minuten. Ich meine, bei den Lakers sollte er ja teilweise Starter sein. Also, ne?
Das ja, und hat immerhin auch wahrscheinlich den besten Pass der Saison gespielt am Wochenende. Und das hat dann zu seiner Entlassung geführt. Also.
Der muss gewinnen. Ich habe ihn tatsächlich noch gar nicht gesehen, den Pass. Ich muss ihm noch.
Kann es sehr empfehlen. Aber,
ja, ich bin sehr gespannt. Also der Spannungsbogen ist gespannt. Ja. Genau. Auf jeden Fall, wahnsinnig unnötiger Satz gerade.
Die müssen manchmal halt auch sein.
Ich weiß nicht, warum der jetzt noch kam. Egal. Damit, ich meine, heißt dann eigentlich auch, dass alles gesagt ist zu den Sixers, oder? Wenn so ein Satz noch rauskommt am Ende. Gut, dann Mavs. Wie viele von euch wahrscheinlich wissen, haben wir da zu diesem Bandwagon, bei dem wir eben ein Team verfolgen, für die es noch nicht wissen, über mehrere Spiele, haben wir feste Kategorien, damit das alles in wenigstens einem losen Rahmen ablaufen kann, was uns beiden sehr hilft natürlich. Ich werde jetzt nicht einzeln runterbeten, wie immer, habe ich auch schon mal angesagt, beim letzten Mal, beim vorletzten Mal wahrscheinlich auch, sondern einfach, wenn die Kategorie kommt, werde ich sie kurz nennen. Sehr effektiv. Ja? Ja? An alle Stats-Gurus da draußen. So, Effizienz und so. Egal. Nicht mein Tag heute. Nicht mein Tag. Ich hoffe, es wird besser. So hinten raus. Wenn, ne? Aber egal. Auf jeden Fall. Lass uns direkt anfangen. Und zwar am Anfang die Saison in ein paar Sätzen, Ole. Die Mavs.
Wie würdest du das? Das muss ich jetzt machen, oder was?
Ja, nachdem ich mich gerade im Kopf und Kragen rede, habe ich gedacht, ich reiche das Mic mal ganz kurz weiter, um mich sammeln zu können.
Okay, ich versuche es mal, ne? Weil ich tatsächlich dachte, dass der Part von dir kommt. Egal, sagen wir mal so.
Die Mavs, ich kann jederzeit übernehmen natürlich.
Die Mavs hatten ein ziemlich enttäuschendes 2021, würde ich mal sagen. Also da war zwar die Defense ganz okay, aber die Offense war sehr schlecht. Sie hatten am 31. Dezember noch eine negative Bilanz tatsächlich, standen bei 17-18. Und die Panik, dass Jason Kidd alles kaputt macht, war doch relativ groß. Und über die letzten, also jetzt etwas mehr als einen Monat, hat sich's halt dann gedreht, also eigentlich die letzten zwei Monate, also sowohl der Januar als auch der Februar waren richtig gut. Sie haben mittlerweile mit die beste Defense der Liga, also sind da sehr weit oben dabei. Die Offense hat sich gefangen, die Ergebnisse stimmen, und trotzdem hat man dann halt innerhalb des Teams auch entschieden, wo jetzt gemunkelt wird, dass das vielleicht sogar schon in der Offseason entschieden wurde, dass man halt mit Porzingis nicht weitermachen will und dass man halt versuchen will, ihn irgendwie loszuwerden, dass ihn deswegen auch Jason Kidd im Prinzip vorher in der Saison ein bisschen so extra gefeatured hat, damit halt seine Counting-Stats halt einigermaßen in die Höhe gehen und damit er halt recht gut aussieht, auch defensiv, damit man halt vielleicht noch was für ihn bekommt. Der Trade, den es dann tatsächlich gegeben hat, der sah zwar erstmal nur aus wie ein Salary-Dump, also letztendlich, als sie wollten ihn halt loswerden, weil der Gegenwert mit Spencer Dinwiddie und Davis Bertans jetzt nicht als super reizvoll angesehen wurde, aber man muss eigentlich sagen, über die letzten Spiele sieht das gar nicht mal so schlecht aus. Werden wir auch drüber sprechen natürlich, inwieweit das irgendwie dann haltbar ist und was ihre weiteren Positionen sind, aber momentan stehen die Mavs jetzt ziemlich gut da. Sie sind aktuell Fünfter im Westen, stehen bei 37-25, haben recht gute Karten sogar, oder also es ist zumindest möglich, dass sie die Jazz noch überholen für Platz 4. Also Heimvorteil in Runde 1 ist zwar momentan nicht safe oder so, aber es ist auch nicht unmöglich, dass sie das noch bekommen. Luka Doncic hat vor allem jetzt im Februar einen relativ absurden Monat gespielt, glaube ich, mit 35 Punkten im Schnitt ungefähr. Sieht also alles relativ stabil aus und da sind wir jetzt. Hast du dem noch etwas hinzuzufügen?
Ich bin ganz froh, dass du das jetzt gemacht hast, weil ich bin ja nicht der Meister der Chronologie, wie du weißt. Bei mir wäre es ein bisschen abstrakter gewesen, aber ich habe so ein bisschen.
Finde ich
es.
Genau. Nico Harrison.
Ich habe es tatsächlich so ein bisschen. Also einerseits stelle ich mir natürlich die Frage, inwieweit die Offense irgendwie mit dem Ernährungsplan von Luka Doncic steht und fällt. Einfach ja, weil der Meister des Playing in Shape, also du hast ja gerade schon angesprochen, die letzten Spiele, ich habe dann auch mal irgendwo gefunden, die letzten 17 Spiele vor dem Lakers-Spiel war er bei 32,8 Punkten, 10,1 Rebounds, 9 Assists, bei 47-40-74 Quoten. Ja. Also ist schon ziemlich übel. Und mein klar, du hast ja glaube ich auch schon mal erwähnt hier im Pod, sein persönliches Duell oder was auch immer das ist mit Ivica Zubac, war da natürlich auch dabei, was ja, ihm so ein bisschen geholfen hat. Aber ja, es ist auch so ein bisschen, ich finde auch so ein bisschen so dieses so Überschrift Quelle Surprise, habe ich mir gedacht, um auch mal ein bisschen internationales Flair hier in unser kleines Audioschauspiel reinzubringen. Weil, also wir hatten die letzten Jahre, also klar, wurde auch schon oft gesagt, die letzten Jahre, die Mavs eines der besten Offensivteams. Sie haben irgendwie auch viel gehabt, was sie zu einem der besten Offensivteams gemacht hat. Aber wir haben uns dann gefragt, wie soll die Defense funktionieren? Und jetzt, du hast es angesprochen, sind sie eine der besten Defenses der Liga? Wir haben Jason Kidd, bei dem viele gedacht haben vorher so, gute Idee. Ich habe das jetzt immer noch nicht abschließend bewertet, aber Jason Kidd nach einem schwierigen Anfangsmonat hat er irgendwie dieses mit seinem Coaching-Staff zusammen, der Zusatz ist mir persönlich immer ganz, ganz wichtig, hat dieses Team halt irgendwie schon stabilisiert auf einem relativ hohen Niveau, inklusive dann, nächste Überraschung, dieses, also für uns zumindest, du hast ja gerade schon gesagt, eventuell hat man das schon im Sommer beschlossen, trotz irgendwie dann doch eines fundamentalen Umbruchs, auch so was das System gerade in der Defense ja auch, oder zumindest die Voraussetzung in der Defense ja irgendwie angeht, hat das Team auf einem hohen Niveau irgendwie gerade stabilisiert. Und von daher bin ich schon, ja, ich war überrascht von der Art und Weise, wie die Mavs spielen. Ich bin auch überrascht, so wie die Ergebnisse ausfallen. Und ich bin jetzt halt sehr gespannt, wie das weitergeht, weil es irgendwie für mich immer noch schwer zu greifen ist. Ich meine, mit Luka hast du einen der besten, dominantesten Offensivspieler der Liga momentan, der dir, wie wir gesehen haben, auch Playoff-Spiele nicht alleine, aber größtenteils mit Solo-Auftritten irgendwie gewinnen kann. Und ich will keine Angst, ich rede sie jetzt nicht zum Contender, aber es ist halt irgendwie, es ist für mich schon überraschend, wie sie jetzt dastehen, ohne diesen großen Move gemacht zu haben, von dem wir ja immer gesagt haben, dass sie ihn eigentlich machen müssen. Und es war für mich auch überraschend, dass Doncic mal wieder so komplett außer Form in die Saison kam. Man hofft ja auch mal so auf den Lernprozess, ne?
Ja. So, nächstes Jahr ist es soweit.
Nächstes Jahr ist es soweit, genau. Er hat jetzt irgendwie einen Koch, der persönlichen Chef oder irgendwie so.
Ich weiß aber nicht, ob, und das ist ja wahrscheinlich das Wichtigste, ob der ihn dann halt auch im Sommer begleitet. Also ob der mit nach Slowenien geht und dort auch dafür sorgt, dass er halt sich vernünftig ernährt, weil ich glaube, das ist ja die größte Herausforderung. Wenn er in Dallas ist, geht's ja irgendwie immer.
Ja. Und, was auch wieder paradox ist. Du bist in Texas und das mit der gesunden Ernährung funktioniert, wenn man Klischees bedienen will.
Stimmt. Wobei, ja.
Ich erinnere mich da immer noch an mein Frühstück in Houston damals. Als wir zu dritt am Tisch saßen und der komplette Tisch, ohne dass wir auch nur eine Zusatzbestellung abgegeben hätten, voller Essen stand.
Was gab's da so?
Ich hatte einen Breakfast Burrito tatsächlich. Sehr sehr nahrhaft gefüllt mit diversen
ein ganzes Schwein war das.
Alles, was die Küche so hergab und der Bauernhof ums Eck. Okay. Die zwei, mit denen ich dabei war, hatten irgendwie Waffles mit Fried Chicken und Grits, glaube ich, war dabei.
Geil.
Es war echt ein Menü, ein Prä-Marathon-Menü quasi.
Weißt du noch, als wir in Chicago frühstücken waren und als wir da dann raus und aus dem Laden überlegt hatten, ob wir jetzt zum United Center oder ins Krankenhaus fahren sollen?
Ja, stimmt. Die T-Kreuzung, es war eine 50-50-Chance an der T-Kreuzung. Ja, ich erinnere mich. Stimmt, aber das war doch dieses Omelette mit 8 Eiern oder so, ne?
Ja.
Und Hashbrowns dazu.
Ja.
Und Pancakes.
4 Liter Kaffee noch dazu, die waren auch.
Ja, genau. Ja, dass die Pumpe mitmacht, weißt du, du musst sie ja ein bisschen in Gang bringen.
So,
ja. Genau. So viel dazu. Aber ich meine, vielleicht dieser Chef, ne, um auf Doncic zurückzukommen, wenn er ihn dann davon überzeugt, dass er gutes Essen nicht unbedingt, also gutes Essen hat ja viele Gesichter, ne? Und dann kann das ja auch über den Sommer funktionieren. Wir sind gespannt. Handfester, würde ich sagen, falls du nichts noch zur Saison hinzuzufügen hast, dann eben zur nächsten großen Kategorie, die Spielweise. Einerseits offensiv, andererseits defensiv. Und womit wirst du anfangen? Offense, Defense?
Lass uns mal kurz mit der Defense anfangen, einfach weil das wahrscheinlich ja das Überraschendste ist. Also sie sind jetzt über die Saison auf Platz 6, was das Defensivrating angeht. Ich glaube, über die letzten Monate haben sie da auch noch Boden gut gemacht. Und also beim Zuschauen, auch so, wenn man irgendwie gezielt darauf achtet, ich finde es gar nicht mal so leicht auszumachen, was jetzt eigentlich das ist, was sie da besonders gut machen. Mhm. Das finde ich irgendwie das Komplizierte an ihrer Defense, weil eigentlich fußt es darauf, dass sie halt, also ich habe es einfach mal mit Staying Solid bezeichnet, weil sie haben jetzt nicht so viele gute individuelle Verteidiger, aber sie schaffen es halt irgendwie sehr regelmäßig, dass jemand im Weg ist, sozusagen. Also, dass sie da halt einigermaßen diszipliniert sind. Sie switchen viel. Ich glaube auch deswegen war dieser Porzingis-Trade wahrscheinlich früher oder später einfach nötig, weil das die favorisierte Defense von Jason Kidd ist, dass da halt viel geswitcht wird und das kannst du halt mit ihm auf Dauer nicht spielen. Es hat sich auch, also dadurch das Setup verändert, seitdem er nicht mehr da ist. Im Moment ist es halt so, der beste Rim Protector ist also eigentlich mit einigem Abstand sogar Kleber. Einfach weil sonst auch keiner mehr wirklich da ist, der diese Rolle ausfüllt. Und ich meine, über Kleber sprechen wir später, glaube ich, auch noch ein kleines bisschen mehr, aber ich finde es schon bei ihm abgefahren, weil er hat so Spiele, wo er einfach einer der besten Verteidiger der Liga ist. Das gegen Miami beispielsweise, wie er, also er hatte 5 Blocks, aber er hat vor allem auch ekelhaft gut gegen Jimmy Butler verteidigt und den teilweise wirklich gar nicht irgendwie durchkommen lassen. Und da dachte ich schon, okay, wenn das in jedem Spiel geht, ne, aber es irgendwie geht es, glaube ich, nicht in jedem Spiel, aber er ist natürlich trotzdem einfach ein sehr guter Verteidiger. Sie erlauben die wenigsten gegnerischen Dreier, also die wenigsten getroffenen Dreier. Da muss man natürlich immer dazu sagen, da ist sicherlich auch ein bisschen Shooting Luck involviert, weil, also wir hatten das ja schon öfter die Diskussion, aber es hat sich über die Jahre nicht erwiesen, dass es Teams gibt, die wirklich das gelöst haben, wie man Dreier gut verteidigt, sondern das hat häufig einfach ein bisschen was damit zu tun. Hier in dem Spiel fallen mehr Dreier rein, in dem Spiel fallen weniger Dreier rein, aber ja, es wirkt für mich so, als würden sie da viel richtig machen. Auch noch ein relativ wichtiger Teil, sie erlauben sehr wenig in Transition. Und sonst ist mir aber jetzt gar nicht wirklich aufgefallen, irgendwas, wo ich sagen kann, und das zeichnet die Mavs brutal aus in der Defense. Hast du da irgendwie noch was gefunden sozusagen?
Also ich fand es auch schwer zu packen am Anfang. Also war ja genau so das Ding. Wir sind ja mit dem Vorwissen sozusagen reingegangen, okay, sie verteidigen extrem gut. Und dann so, okay, was machen sie denn? Und was ich zum Beispiel jetzt dann interessant fand, weil es war ja auch so das Thema Jason Kidd und damals in Milwaukee, als sie am Anfang, als sie extrem gut die Bucks gut verteidigt haben, weil sie so aggressiv ins Pick and Roll vorgegangen sind und dann hat die Liga das irgendwie entschlüsselt und er ist trotzdem treu geblieben. Und das ist zum Beispiel ein Ding, also ich finde, also die Bigs sinken ab, also es ist eher Drop Coverage mittlerweile, als beim Pick and Roll zum Beispiel, als jetzt irgendwie aggressiv zu doppeln. Und ich bilde mir ein, gesehen zu haben, dass sie schon versuchen, die Zone zu schützen. Also dass es so ein Ding ist, was dann so ein bisschen, also theoretisch diese Dreier-Geschichte konterkarieren kann, aber das ist so, also wie kann man sagen, sie switchen ja teilweise auch generell auf Zonenverteidigung und das habe ich so das Gefühl, fällt ihnen relativ leicht, weil sie so eine Tendenz, fand ich jetzt persönlich, haben, kollektiv so ein bisschen Richtung Zone abzusinken, um halt den Drive zu erschweren und dann auch schnell irgendwie Überzahl gegen den Ballhändler beim Drive zu haben und da eben den Weg zum Korb zu erschweren. Und das war für mich auch so ein Punkt, ich meine, gut, du hast eben gesagt, sie haben im Sommer das schon überlegt, eventuell mit Porzingis, wo ich mir dann auch gedacht habe, okay, die Rim Protection fehlt jetzt, weil du hast gesagt, Kleber, der jetzt ja auch nicht der allerlängste ist, ist der Beste und sonst haben sie noch Dwight Powell. Und das war es im Endeffekt. Dass das aber so ein Ding war, okay, wenn wir unsere Rim Protection beginnt damit, dass wir die Zone gut dicht halten oder wenig oder die Zone gut verteidigen, sagen wir es mal so, und damit sowieso weniger Abschlüsse am Ring zulassen, als es vielleicht jetzt anders der Fall wäre. Und dass das ein Ding ist. Und da ist halt für mich auch so dieses, was du sagst, so Stay in Solid, dass sie als Team sehr, sehr gut funktionieren oder sehr, jeder weiß sozusagen, was er zu tun hat. Also das hat, also die, wenn sie rotieren müssen, hast du ja auch gesagt, sie switchen gern. Er hat auch so ein bisschen das Gefühl, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, dass sie seit dem Trade mehr switchen vielleicht noch als vorher. Ich weiß es nicht, dass das irgendwie ein so ein Ding war. Weil ich hatte am Anfang dachte ich so, ja, die switchen gar nicht so viel. Und dann irgendwann so, das ist vielleicht, gut, habe ich auch falsch hingeschaut, kann auch immer sein.
Oder, nee, ich glaube auch, dass das mehr geworden ist.
Und dass sie da, dass die Kommunikation sehr, sehr gut ist, dass auch die, also der Plan sozusagen, okay, wenn Ding A passiert, dann reagieren wir so. Wenn gedoppelt wird, dann hilft derjenige da aus. Ich hab zum, teilweise hilft auch, habe ich so den Eindruck gehabt, der Übernächste hilft sozusagen aus, also gegen den Schützen dann. Also weißt du, dass du nicht direkt den nächsten Pass irgendwie erlaubst oder den kürzesten Pass erlaubst. Und dass das so ein paar so Kleinigkeiten sind, dass einfach dieses, dass alles sehr, sehr solide einfach ist, dass da irgendwie ein klarer Plan ist und dass die Spieler halt eben, die jetzt individuell größtenteils nicht die allerbesten Verteidiger sind, aber wissen, dass jeder weiß, was er zu tun hat und dass die Reaktionen und die Aktionen sehr, sehr klar sind. Das war so ein bisschen das, was ich für mich gedacht habe irgendwie.
Ja, genau. Also so, das meine ich auch mit diesem quasi, dass immer jemand im Weg ist und dass sie halt auch da, also abgesehen von Brunson, der natürlich nicht so groß ist, haben sie halt relativ viele Spieler, die so von der Größe her so einigermaßen interchangeable sind, sodass du halt dann nicht das Gefühl hast, okay, hier entsteht jetzt ein krasses Mismatch, wenn irgendwie was geswitcht wurde oder so. Sie sind da jetzt nicht auf dem Niveau, wie das beispielsweise in Boston oder Miami ist, wo halt dann dazu dann auch noch diese Absicherungskomponente kommt, so die ist ein bisschen weniger ausgeprägt, aber ich glaube, so vom Grundprinzip geht's halt auch so ein bisschen in die Richtung und damit machen sie aus den, ich würde sagen, und also das ist auch was ich bei Jason Kidd absolut hervorheben muss, also was die Defense angeht, dass sie aus den Möglichkeiten, die sie haben, einfach sehr viel herausholen, weil wenn man auf den Kader guckt, würde man nicht sagen, die haben die Leute, um eine Top-6-Defense zu stellen. Und das tun sie halt momentan. Und das muss man anerkennen, finde ich. Also Finney Smith ist natürlich ein super Verteidiger. Kleber ist ein guter Verteidiger. Und wer ist danach der Beste? Josh Green vielleicht, aber der spielt halt keine 20 Minuten pro Spiel.
Bullock, keine Ahnung.
Bullock, genau. Bullock ist noch gut, stimmt. Dem habe ich Unrecht getan. Aber ansonsten ist das ja nicht so, dass da individuell jetzt die krassen Leute wären. Aber sie machen es echt gut. Also.
Nee, eben, und das meinte ich, weil wir haben ja, also das Ding war ja immer, okay, die Offense mit Luca, der Floor ist sehr, sehr hoch, Aber wie wollen Sie da irgendwie den defensiven Gegenpart sozusagen kreieren, ohne jetzt da irgendwie groß zu traden? Und ein Ding war, okay, Porzingis findet so ein bisschen zu seinen Knicks-Tagen zurück, dass er einfach dank seiner Länge den Korb irgendwie beschützen kann. Aber sonst habe ich da jetzt keine ganz großen Möglichkeiten gesehen, im Gegensatz zu Jason Kidd. Und deswegen absolut. Also da jetzt, also er hat da schon echt, wie du sagst, er hat da ein System kreiert, das aus den Möglichkeiten sehr, sehr viel rausholt. Und das dann irgendwie halt auch funktioniert. Das dann auch irgendwie einen Dinwiddie und einen Bertans irgendwie integrieren kann, sozusagen. Ja. Also von daher fand ich es ganz interessant. Hast du irgendwelche Probleme festgestellt gegen Teams? Jetzt keine Ahnung. Ich habe hast du irgendwas festgestellt, dass du sagst, okay, es stößt irgendwo an seine Grenzen vielleicht?
Sagen wir mal so, ich glaube, dass man dass das jetzt in einem Playoff-Szenario schon eher an seine Grenzen stoßen könnte. Also sowohl die Qualität des Shootings von gegnerischen Teams angeht, als auch was so dieses Thema Rim Protection angeht, weil, also ich kann mir schon vorstellen, dass wenn man sich ein bisschen mehr Zeit nimmt, also für die Vorbereitung auf das Team, dass man dann halt so ein paar Spieler vielleicht das schafft, die ein bisschen gezielter zu attackieren. Also beispielsweise, dass dann Brunson dann doch halt ein Mismatch bekommt, beispielsweise, oder dass man Luca halt in viele Aktionen involviert, was ihn dann so ein bisschen mürbe macht. Und dass man halt so die Aktion sozusagen ein bisschen wegbekommt von jetzt Finney Smith oder Kleber. So, deswegen bin ich schon mal gespannt, inwieweit sich das bestätigen lässt, wenn es dann in Richtung Playoffs geht. Allerdings muss man ihnen zugutehalten, dass sie gerade gegen gute Teams meistens echt ganz, ganz gut aussehen. Also, also beispielsweise auch gegen Miami, das war wahrscheinlich so mit ihr bestes Spiel in dieser Saison bisher. Und das ist ja ein Team, was viel den Ball laufen lässt und viel eine Defense auch in so ein bisschen durcheinander bringen kann und so. Und da haben sie es halt geschafft. Also von daher würde ich mal abwarten, aber ja, nee, für den Moment wäre das, finde ich es alles recht positiv.
Ja, ich fand auch gegen Miami zum Beispiel, ich fand bei Butler ganz interessant, weil der natürlich aus der Midrange ja ganz, also so gern operiert, aber auch gern Richtung Korb kommt. Und ich fand, sie haben es irgendwie ganz gut geschafft, ihn so in dieser Zone zwischen Zone und Dreierlinie zu halten. Also so in diesem, in Anführungszeichen, ungefährlicheren Raum. Also dass sie die Zone beschützt haben, auch selbst wenn er gegen Brunson gespielt hat teilweise, aber dass sie dann halt als Team so verteidigt haben, dass er eben nicht tiefer in die Zone vorgedrungen ist sozusagen. Und dass das dann so ein bisschen geordnet. Das Einzige, was ich mir gedacht habe, halt so zum Beispiel gegen dynamische Guards, jetzt zum Beispiel wie Maxi zum Beispiel, dass es dann halt ein bisschen schwierig ist, weil du halt nicht diese guten individuellen Guard-Verteidiger hast oder diese richtig guten individuellen Guard-Verteidiger und dass es dann so ein bisschen das Konstrukt etwas wackeliger ist. Also klar, schaffen sie dann immer noch Überzahl oder haben dann immer noch einen in der Nähe, aber da ist halt dann ein bisschen schwieriger, weil derjenige, der da kommt, halt den vielleicht entscheidenden Schritt schneller ist, dass sie da vielleicht irgendwie dann auf Dauer, oder was heißt ja, auf Dauer, zum Beispiel in der Playoff-Serie Probleme bekommen könnten.
Ja, die Jazz haben sie beim letzten Duell, was sie hatten, schon auch ziemlich durcheinander gewirbelt, einfach auch, weil sie viele Dreier getroffen haben. Fairerweise, offensiv bringen die Jazz ja irgendwie alle Teams immer so ein bisschen durcheinander. Also da sind sie ja einfach auch brutal gut. Deswegen ist es dann auch ein schwieriger Maßstab. Aber also diese Kombination wahrscheinlich aus dynamischem Playmaking kombiniert mit viel Spacing, das kann wahrscheinlich so... ist wahrscheinlich eine Kombination, mit der die Mavs sich am ehesten schwer tun dürften.
Ja, ja. Sie selbst offensiv ist, keine Ahnung, es ist natürlich, also viel Luca bleibt, ist ja klar, ergibt für mich auch als entfernter Beobachter irgendwie Sinn, weil der Kollege weiß ja schon, was er zu tun hat in vielen Situationen. Aber es ist auch da, würde ich sagen, einfach solide angelegt, oder? Dass man einfach so sagt, okay, wir belassen es relativ simpel. Also ich finde, ganz oft beginnen irgendwie Angriffe mit so einem High Pick and Roll oder dass halt der Big hochkommt, einen Block stellt und dann eben auch irgendwie so vielleicht so ein bisschen als Counterpart zur Defense zu sagen, okay, wir versuchen jetzt erstmal irgendwie in die Zone zu kommen nach diesem Pick. Der Big rollt mit, gerade wenn es Powell ist zum Beispiel, und schauen dann, also meine Ecken und so sind ja besetzt, schauen dann, dass wir entweder am Ring gleich abschließen können oder halt den Kickout nochmal spielen können und dann vielleicht entwickelt sich dann auch was. Irgendwie, hast du es ähnlich gesehen?
Ja, ich finde, das hat sich im Laufe der Saison auch mehr dorthin entwickelt. So am Anfang der Saison gab es ja irgendwie recht viel Post-Ups. Ich meine, also Luca nimmt die auch immer noch, aber da hatte man ja das Gefühl, sie nehmen eigentlich von diesen simplen Aktionen fast ein bisschen zu wenig. Also von dieser High-Screen-and-Roll-Offense, die ja unter Carlisle auch vor 2 Jahren überragend funktioniert hat mit Luca. Und man hatte so das Gefühl, die machen sich da vielleicht ein bisschen schwieriger, als es sein müsste. Aber mittlerweile denke ich auch, das ist wieder recht viel vertreten. Und was ich aber, das ist auch eine Sache, die sich während der Saison geändert hat, dass sie halt während der Zeit, wo Doncic raus war, ist ja Brunson gestartet. Und als Luca dann zurückkam, haben sie sich halt entschieden, okay, wisst ihr was? 2 Leute, die dribbeln und passen können, gleichzeitig. Boah, ne? Und dann ist irgendwo was explodiert. Und dann haben sie gedacht, okay, das machen wir jetzt. Und das machen sie seitdem. Und das finde ich halt, das macht sie schon, ohne dass das jetzt das komplizierteste Offensivteam wäre, aber es macht sie schon schwieriger auszurechnen. Also das finde ich total sinnvoll. Und das ist halt eigentlich auch der Part, wo jetzt dieser Trade erstmals wirklich wichtig wird, weil seitdem Dinwiddie da ist, können sie eigentlich immer gleichzeitig 2 Playmaker drauflassen. Und das macht halt, finde ich, dieses Team offensiv viel sehenswerter, als es bis dahin war. Weil man konnte halt immer sagen, okay, was Luca macht, ist super. Aber ich mag das, also ich finde, so eine Art von Offense hat halt irgendwann seine Grenzen. Und also das haben wir mit James Harden in Houston auch gesehen. Und das ist super, wenn du so jemanden hast, aber idealerweise ist es nicht das Einzige, was du hast. Und ich habe das Gefühl, dass die Mavs sich so langsam einer Offense nähern, die halt so ein bisschen mehr noch einbringt und dadurch halt auch ihm irgendwie ein bisschen das Leben manchmal leichter macht. Und auch jetzt stimmt die Balance teilweise noch nicht. Ich meine, er hat in dieser Saison eine 42% Usage. Das ist schon monströs. Er hat den Ball unheimlich viel. Aber man sieht es zum Beispiel jetzt auch häufiger mal, dass jemand anders den Ball nach vorne bringt, er schon mal einen Screen bekommt und den Ball dann irgendwie in Bewegung kriegt, damit er halt nicht jede Aktion initiieren muss, sondern manchmal halt dann sogar auch mal was in Bewegung machen kann. Es gab jetzt auch bei dem Spiel gegen die Warriors, wo sie dieses krasse Comeback hingelegt haben, gab es auch mal 1-2 Aktionen, wo er den Ball einfach abgegeben hat und dann haben Dinwiddie und Brunson was initiiert und haben dann, ich glaube, zum Beispiel mal einen freien Wurf für Finney Smith irgendwie rausgespielt und er konnte dann tatsächlich mal, also Luca musste dabei dann mal nicht alles machen und ich glaube, je mehr sie das halt mit der Zeit hinkriegen, desto schwieriger werden sie dann auch auszurechnen und also deswegen, wir haben da jetzt ja auch über die letzten Jahre immer wieder drüber gesprochen. Es muss halt irgendwie so ein bisschen Zusatz noch damit rein. Und ich finde, sie sind da immer noch lange nicht an dem Punkt, wo das irgendwie alles perfekt passt. So, wir sprechen ja auch noch mal drüber, was brauchen sie noch? Da werden wir auf das Thema sicherlich auch noch irgendwie mal zu sprechen kommen, dass der Kader irgendwie noch nicht komplett ist. Aber es geht jetzt schon mal in eine Richtung, wo man das Gefühl hat, okay, es hängt jetzt nicht mehr so komplett am Tropf von Doncic. Und ich finde das halt immer gefährlich, egal wie gut jemand ist. Und Doncic ist ja überragend. Er ist also eine Weltklasse, Ein-Mann-Offense, aber man kann es sich trotzdem das Leben ein bisschen leichter machen. Und da gibt es eh auch noch ein paar Sachen, wo ich jetzt auch immer noch finde, dass sie sich das da ein bisschen unnötig schwer machen. Also sie haben die langsamste Pace aller Teams. Sie haben die 5. beste Halfcourt-Offense, sind dafür quasi non-existent in Transition. Also sie laufen fast nie einen Fastbreak. Außer wenn es jetzt mal zum Beispiel gegen die Kirmes Lakers geht, weil da halt die einen dazu einladen. Aber ansonsten machen sie das halt echt brutal wenig. Und da denke ich mir auch, okay, es ist einerseits auch wegen dem Kader, weil der Kader nicht besonders schnell und athletisch ist, muss man ganz klar sagen. Aber häufig habe ich auch das Gefühl, auch im Halbfeld, dass sie irgendwie echt ein bisschen länger sich Zeit lassen, als nötig wäre, um in der Aktion reinzukommen, sodass dann häufig Würfe relativ spät in der Shotclock erst genommen werden, wo man denken könnte, okay, mach's doch manchmal. Das ist so ein krasser stilistischer Kontrast, wenn man sie beispielsweise gegen Utah spielen lässt, weil Utah macht halt häufig, die rennen nach vorne, erster Pass und dann wirft jemand. Und dann ist es auch häufig ein guter Wurf und so. Und das ist halt, ist jetzt nicht eins ist viel richtiger als das andere, aber es ist halt schon ein relativ großer Unterschied. Und ich denke mir bei den Mavs manchmal, gerade jetzt mit den mehreren Playmakern, die sie haben, es müsste nicht immer so ein gefühltes so ein Grabenkampf sein. Es könnte manchmal einfach alles auch ein bisschen beschleunigt werden.
Ist halt, vielleicht sind wir, ich meine, oder kann gut sein, dass wir da auch noch in so einer Übergangsphase sind und dass halt das auch so ein bisschen die Identität deines Superstars auch dann natürlich die Identität des Teams prägt, weil Luca ja selber erstmal guckt und so und erstmal, ja, er hat es nicht eilig, ja. Persönlich irgendwie in seine Aktion zu kommen, weil er irgendwie auch hat wahrscheinlich so ein bisschen in dem Bewusstsein, dass er auch, wenn es eng wird zeitlich, dann noch einen Ausweg findet. Aber stimmt schon, ja. Ich fand, was für mich ein gutes Fundament war, das ist ganz eigentlich, dass ich das Gefühl habe, dass sie bereitwillig zusammenspielen. Also so, dass sie bereit sind, den Ball zu bewegen, sich zu bewegen, dass es da jetzt gar nicht so, also trotz, natürlich, klar, Luca ist dieser Fixpunkt, aber als außenrum hatte ich schon so das Gefühl, dass da, ja, dass man da, das ja, simpel gesagt, dass da halt ein Team auf dem Platz steht, ne? So, und zum Beispiel jetzt auch das Spiel gegen Miami, was du gesagt hast, da lief es ja bei Luca offensiv gar nicht so wahnsinnig gut. Und trotzdem haben sie halt dadurch, dass sie sich bewegt haben, dass sie dann eben attackiert haben, dass sie auch gecuttet sind, haben sie dann halt trotzdem ein bisschen Offense irgendwie für sich kreiert. Und das ist, wie du sagst, alles noch nicht wahnsinnig dynamisch und alles jetzt nicht, fand ich jetzt nicht, steht noch ein bisschen auf wackeligen Beinen teilweise, wenn es bei Luca nicht so läuft, aber es gibt halt erste Anzeichen. Und wie du auch gesagt hast, also Dinwiddie passt da eigentlich ganz gut rein, weil entweder kommt, wenn er von der Bank kommt, gibt er da irgendwie nochmal eine andere Pace vor, gibt irgendwie der Defense einen anderen Look. Er passt ja auch relativ bereitwillig eigentlich bis jetzt. Und du hast halt eben, wie gesagt, noch einen zusätzlichen Creator. Und das, von daher finde ich, also wie gesagt, es ist halt irgendwie, es sind Kinderschuhe sozusagen. Irgendwo, also was die Team-Offense angeht, hatte ich so den Eindruck. Gleichzeitig eben hast du halt, wie gesagt, du hast vielleicht eine der besten Exit-Strategien der NBA, wenn du sagst, okay, Luca, sorry, mach mal.
Und ja, dann. Das ist ein sehr gutes Stichwort, weil ich finde, die Exit-Strategie, die benutzt, also sie verlassen sich noch zu häufig auf die. Aber, also wie du gesagt hast, so, dass die Entwicklung sich langsam ein bisschen mehr dazu entwickelt. Wir haben auch manchmal leichte Abschlüsse. Es muss nicht immer sein, dass einer halt am Ende der Shotclock dann irgendwie was aus dem Nichts kreieren kann.
Ja.
Es geht zumindest in die Richtung. Der Vollständigkeit halber noch, sie sind momentan auf Platz 15, was das Offensivrating angeht. Das war zum Start der Saison noch, glaube ich, eine Ecke schlimmer, aber es ist natürlich, wenn man das noch vor Augen hat, dass sie vor 2 Jahren das beste Offensivrating der NBA-Geschichte zum damaligen Zeitpunkt hatten, dann ist das natürlich noch ein bisschen was anderes.
Immerhin haben sie jetzt einen fast 40%-Shooter von draußen, zumindest vor dem Lakers-Spiel, da ging ja gar nichts, aber ja, Davis Bertans
ist zurück.
Der geht auch schon zum Wurf hoch, wenn er Ball riecht, ne?
Ich liebe es. er ist ja bei den Wizards echt untergegangen in dieser Saison, aber ich freue mich immer, wenn der spielt. Das ist jemand, der einfach genau weiß, wofür er da ist und genau das auch nur machen will. Das ist
absolut genau richtig. Ja. Es ist echt so, du siehst schon, wenn er den Ball bekommt, also wenn der Ball in seine Richtung geht, in Shooting Motion und dann ab damit.
Ja.
Und gucken. Und vor allem Lakers-Spiel gut 39% von draußen seit dem Trade. Waren natürlich nicht so wahnsinnig viele Spiele, aber
es gibt halt Spiele, wo der Typ einfach eine Waffe ist. Und das ist gar nicht, also der ist dafür natürlich total überbezahlt, Stand jetzt, aber trotzdem, manchmal, wenn du so jemanden reinwerfen kannst und der wirft dir dann innerhalb von 3 Minuten 4 Dreier rein und das kann er ja einfach, dann kann er in der Zeit natürlich brutal wichtig sein. Er hat natürlich seine Macken als Spieler und wie gesagt, der Vertrag ist nicht geil, aber wenn Bertans on ist, dann ist er halt richtig on. Und dann kann er dir halt auch mal irgendwie ein Viertel oder ein Spiel gewinnen.
Ja. Ja. Geiler Typ. Bin gespannt, ob es in den Playoffs dazu kommt. Ich bin gespannt.
Ich auch.
Er ist. Ja. Wolltest du noch was sagen?
Nee, eigentlich.
eigentlich nicht. Ganz kurz bist du abgedriftet in die Erinnerungen an Davis Bertans und seine Heldentaten. Ja. Er ist aber wahrscheinlich, um jetzt einen brutalen Übergang zu liefern, nicht dein Player to watch, oder?
Nee. Also ich meine, eigentlich ist es offensichtlich natürlich Luca.
Ja,
theoretisch, ne? Ja. Und ich finde aber, also über diese Saison hat sich Brunson auch zu einem meiner Lieblingsspieler überhaupt in der Liga entwickelt, weil er so ungewöhnlich ist. Also einfach so als kleiner Guard, der trotzdem so viel irgendwie in Korbnähe macht, einfach weil er clever ist wie Sau, weil er irgendwie alle Fakes beherrscht und einen überragenden Touch hat und immer wieder kleine Lücken findet. Ich gucke dem richtig gerne zu.
Ich habe ihn da auch notiert, weil es kommt natürlich auch bei mir so, er füttert natürlich vollkommen meine persönliche Bewunderung für kleine Crafty Guards.
Ja.
Also er ist da echt, das ist quasi wie so, wie gemalt dafür, weil es ist halt, ich würde sagen, wie du sagst, es ist so geil, wie er halt immer in die Zone kommt und jetzt nicht, weil er wahnsinnig explosiv ist, sondern Fakes, Richtungswechsel, Geschwindigkeitswechsel und dann Tempo variieren und dann ist er irgendwie plötzlich doch, hat er einen guten Abschluss irgendwo rund um die Restricted Area. Also das macht schon irgendwie echt Spaß. Und eben, wie du auch sagst, diese Dynamik, die er zusätzlich reinbringt, ja, ist irgendwie ein cooler Spieler. Ist halt die Frage, was du jetzt halt eben, ich meine, sie haben ja rund um die Trade Deadline mit Finney Smith, haben sie verlängert. Ja. Brunson jetzt noch nicht. Was machst du, oder wie würdest du jetzt die Situation bewerten? Also es ist natürlich immer die Frage, was er geboten bekäme jetzt auch von einem anderen Team, aber gibt es für dich da, oder gäbe es für dich eine Schmerzgrenze, bei der du sagst, okay, Brunson, so cool er als Spieler ist, so viel er uns geben kann, aber es irgendwo ist halt eine Grenze erreicht, weshalb wir uns eine Grenze setzen müssen, was die Bezahlung angeht.
Ja, schon, aber ich finde es auch ehrlich gesagt ziemlich schwer zu sagen, wo die jetzt dann liegen soll, weil es ist für mich kein Max-Player, aber es ist schon ein sehr wertvoller und guter Spieler, der sich vor allem auch immer noch positiv entwickelt, also der vielleicht auch noch ein bisschen besser werden kann. Und gleichzeitig ist er aufgrund seiner körperlichen Statur auch immer jemand, bei dem es sein kann, dass er in einer Playoff-Serie dann mal zu deiner Achillesferse werden kann, so ein bisschen. Also auch wenn er recht kräftig ist und so, aber dass er dir da halt schon ein bisschen wehtun kann. Deswegen ist das eine große Frage. Also ich weiß auch nicht, wie der Markt für ihn aussieht. Angeblich sind ja die Knicks total heiß auf ihn, aber bei den Knicks habe ich ehrlich gesagt keine Ahnung, wie es in der Offseason weitergeht. Ich habe keine Ahnung, wie es über die nächsten zwei Wochen weitergeht. Das ist ja gerade alles wieder ein reines Chaos. Und dann ist es halt immer so ein bisschen die Frage, wie ist der Markt? Was bieten Leute? Sind die Mavs jetzt auf einmal davon überzeugt, dass Spencer Dinwiddie all ihre Probleme löst und der ist quasi die Brunson-Versicherung und dann pfeift man drauf? Ich glaube es nicht. Also ich glaube, sie werden irgendwie einen Weg finden, ihn zu halten. Ich glaube, irgendwas um die 20 Millionen oder so kriegt er wahrscheinlich und das wird dann irgendwie passen und das gehen sie wahrscheinlich auch mit, aber ich glaube, das ist momentan keine Situation, wo du sagen kannst, das wird hundertprozentig so sein, dass er irgendwie dort bleibt. Ich glaube, das hängt auch ein bisschen davon ab, wie sich halt die restliche Saison und dann auch die Playoffs irgendwie gestalten, also was die Mavs dann vielleicht für Erkenntnisse gewinnen.
Ja, das habe ich mir auch gedacht, dass das vielleicht noch so ein Grund ist, also dass sie mit einer Verlängerung gewartet haben, also um zu spekulieren.
Ja, sie waren auch finanziell eingeschränkt. Also es hätte für ihn einfach keinen Sinn ergeben, weil er hat ja so einen, er war ja ein Zweitrunden-Pick und hat so einen speziellen Vertrag, so dass es jetzt so war, dass sie während der Saison irgendwie nur, ich krieg's nicht mehr genau zusammen, aber irgendwas mit 13 Millionen jährlich oder so hätten sie ihm in der Extension nur bieten können und Restriktion ist halt dann in der Offseason weg. Das heißt, da können sie dann mehr bieten. Und deswegen hätte das für ihn jetzt keinen Sinn ergeben, da irgendwas anzunehmen.
Okay, ja, dann streicht den Gedankengang, weil dann geht's einfach darum. Aber ja, also was du sagst, ich glaub, dem habe ich nicht so wahnsinnig viel hinzuzufügen und halte mich deshalb ausnahmsweise kurz. Wer hat dich enttäuscht?
Das ist vielleicht noch ganz kurz, wegen dem Thema Dinwiddie, falls wir da sonst nicht mehr groß zu kommen, sollten wir das vielleicht kurz ansprechen. Wie findest du denn die Kombination aus den dreien eigentlich, weil ich hatte jetzt schon häufiger gehört, so von wegen, so gut wie Dinwiddie jetzt ist, brauchen wir ja Brunson nicht behalten. Das kann man ja den Sign and traden und mal gucken, was passiert. Ich finde aber so zumindest die paar Eindrücke, die ich bisher sehen konnte, wo alle drei auf dem Court standen, fand ich eigentlich ziemlich nice. Dass sich das jetzt und grundsätzlich, dass es nicht ganz schlecht ist, wenn du zwei Leute immer drauf haben kannst, die dribbeln und passen können.
Ja.
Dass das nicht unbedingt schadet. Wie siehst du die drei denn, also die Dynamik zwischen denen?
Das ist so ein entscheidender Punkt, also was du gesagt hast, dass ich mir das nämlich schon dachte, als wir dann so drüber gesprochen haben, ob du Brunson abgibst, weil du ja Dinwiddie hast. Also ich meine, dieses Ding, im zwei Ballhändler zu haben, also bist du ja ganz schnell wieder an dem Punkt, du hast halt einen Ballhändler drauf so. Ja, geil. Ja. Okay, wir sind halt jetzt wieder leicht statisch unterwegs. Und jetzt halt den Luxus zu haben, drei zu haben, und dann eben also weil ja Luca diese spezielle körperliche oder diesen speziellen Mix aus Körperbau und Basketballtalent hat, also die Art und Weise seines Basketballtalents hat, dass du dann eben tatsächlich eigentlich mit zwei kleineren spielen kannst, zumal ja Dinwiddie auch noch relativ bullig ist und die dann und dann da irgendwie eine gewisse Dynamik entsteht und dass die drei, ja, das sieht bis jetzt, sieht es auf jeden Fall gut aus und da ist auch so ein bisschen, wie gesagt, ich hatte mir halt auch gedacht bei Dinwiddie, ob er nicht einfach, ja, also ich meine, natürlich waren Fragezeichen da, aber ob wir, ich meine, wie sehr haben wir die Situation, neues Team in Washington plus lange Verletzung, braucht also so oder so seine Zeit, um sich wieder reinzuspielen, zu oder das, was da rauskam, zu sehr gleichgesetzt mit dem, was er noch maximal zu leisten imstande ist, wenn die Situation besser ist für ihn. Und haben dann irgendwie schon zu vorschnelle Rückschlüsse oder haben es zu negativ gesehen. Also ich meine, die Fragezeichen waren da, keine Frage. Keine Frage, die Fragezeichen. Das ist unfassbar. Ja, aber ich sehe da schon Potenzial und ich bin schon gespannt, wie das weitergeht. Zumal, wenn Dinwiddie seinen Dreier weiterhin irgendwie solide trifft und du hast halt dann, also gerade wenn du dir überlegst, dass du eine Offense hast, die davon ausgeht, dass du erstmal dieses High Screen Roll spielst und dann erstmal schaust, was dir die Defense danach anbietet. Wenn du dann noch zwei Ballhändler hast außenrum, die dann theoretisch noch mal mehr Druck auf die Defense irgendwie ausüben können, noch mehr kreieren können daraus, finde ich im Zusammenspiel spannend, aber eben auch dadurch, dass du eben immer zwei Ballhändler auf dem Feld haben kannst.
Es sind vor allem halt auch beides Guards, die irgendwie in der Lage sind, dann einen Closeout zu attackieren und wirklich zum Korb zu gehen und da dann irgendwie was zu machen. Ne? Also und dadurch, dass das Dinwiddie auch ein relativ großer Guard ist, bringt es da jetzt auch nicht so die Statik auf dem Feld irgendwie komplett durcheinander. Aber so, ich finde so, was den Jumper angeht, da bin ich gerade schon, sagen wir mal, ein bisschen vorsichtig einfach, weil ich habe nochmal geguckt, über seine Karriere trifft er 31% seiner Jumpshots. Bei den Mavs hat er, also ich habe jetzt nach dem heutigen Spiel nicht mehr geguckt, aber davor hat er halt über 50% seiner Jumpshots getroffen. Und da muss man dann natürlich bei so ein paar Spielen auch echt vorsichtig sein, aber
Honeymoon-Phase.
Absolut, absolut. Aber so dieses Prinzip, da ist jetzt noch jemand, der einfach Druck auf eine gegnerische Defense ausüben kann, das ist ja einfach für sich schon mal ganz gut. Und das ist ja ein fitter Dinwiddie allemal, selbst wenn er nicht unbedingt immer so ein guter Shooter sein wird. Also da würde ich mich jetzt nicht drauf verlassen.
Zumal ja, also bei seinem Wurf, er ist auch nicht wahnsinnig flüssig, ne? Es ist irgendwie so ein bisschen, also es wirkt so ein bisschen hackelig, finde ich, der Wurf.
Ja.
Und dann,
ja. Kann nicht jeder ein Davis Bertans sein.
Eben. Vielleicht lernt er aber ein bisschen. Also was die Wurfbewegung angeht, vielleicht nicht, was die Schnelle seines Abschlusses angeht, sobald er den Ball in Händen hat, aber ja. Ich bin, das ist auf jeden Fall ein Faktor, der interessant sein könnte, weiter zu verfolgen, so im Laufe der Saison. Wie sich die Dynamik zwischen den Dreien noch entfaltet, wie oft die zusammenspielen, wie sich denn Willys Shooting dann einpendelt.
Ja, du hattest nach meiner Enttäuschung gefragt. Ja. Finde ich kompliziert, weil von den Leuten, die jetzt aktuell spielen, würde ich da eigentlich keinen mehr nennen. So zu Beginn der Saison vielleicht Reggie Bullock, aber mittlerweile finde ich den eigentlich meistens, wenn er spielt, gut, auch wenn seine Quoten über die Saison immer noch nicht toll sind, aber er hat echt starke Phasen. Und die Enttäuschung war Tim Hardaway Jr., aber der ist jetzt halt einfach verletzt und raus, ist dann irgendwie lame. Also
da ein bisschen gemein. Kurz.
Ja, natürlich. Du weißt, wie das ist. Aber bei jemandem, der halt auch einen ziemlich hohen Vertrag hat und keine 40% aus dem Feld trifft, wenn Scoring sein wichtigstes Attribut ist, ist er natürlich eine Enttäuschung. Aber ansonsten, hättest du da noch jemanden aufzuführen?
Nee, ging mir ehrlich. Also ich meine, wir haben ja schon irgendwie auch gesagt vorhin, dass, ja, Kid, also gemünzt auf die Defensive, aber halt viel rausholt sozusagen aus dem, was da ist, also dass das Team viel rausholt aus dem, was da ist. Und da gehört es dann schon auch irgendwie dazu, dass ein Großteil derer, die spielen, irgendwie ihren Part erfüllen. Und deswegen, mir ist niemand negativ aufgefallen einfach. Und dann irgendwie, ja gut, wie du sagst, Tim Hardaway Jr. hat sein offensives Versprechen nicht wirklich einlösen können. Okay, aber das war jetzt nicht in der Phase, in der wir sie verfolgt haben, weil er eben verletzt ist. Und von daher habe ich da jetzt auch niemanden. Ist die Frage, wem du jetzt einen Roleplayer-Shoutout geben wirst, wenn du schon keinen Shoutdown
parat hast. also Kleber habe ich ja vorhin schon kurz erwähnt. Für mich ist das, also gefühlt so ein bisschen ein Bounceback-Year oder vielleicht war es jetzt auch einfach eher ein Bounceback-Monat, aber ich hatte eine Zeit lang bei ihm so ein bisschen das Gefühl, dass er körperlich nicht mehr so ganz auf der Höhe ist, defensiv, wo er mal war. Und also, dass er irgendwie so einen Schritt langsamer geworden ist, nicht mehr ganz so athletisch. Und jetzt gab es aber schon echt wieder einige Spiele, wo ich dachte, okay, das ist vielleicht jetzt aber auch vorbei. Und vielleicht ist er jetzt einfach doch wieder genau der Spieler. Und dann ist er halt irgendwie schon einer der besseren Verteidiger einfach auf den großen Positionen, vor allem, weil er so vielseitig ist. Also er kann ja auch regelmäßig mal gegen einen guten, kräftigen Flügelspieler dann verteidigen und ist da eine bessere Option als viele andere. Und insofern wollte ich ihn auf jeden Fall erwähnen. Es bleibt bei ihm ja immer die Geschichte, es wäre schön, wenn er den Dreier ein bisschen besser treffen würde, als es momentan tut. Er ist halt streaky, er hat Spiele, wo der super fällt und manchmal, ich glaube gegen Utah war das, hat er innerhalb von ein paar Minuten viermal von exakt der gleichen Stelle einen sehr offenen Dreier gehabt und den immer daneben geworfen. Und das ist natürlich bitter. Also es wäre cool, aber trotzdem hat er sich den Roleplayer-Shoutout verdient. Und dann als persönlicher Favorit hätte ich noch Josh Green anzubieten. Der, finde ich, echt zu wenig spielt, aber dem ich echt gerne zusehe.
Ja, den hatte ich so, den hatte ich mir aufgeschrieben, so ein Fragezeichen, was hältst du von Josh Green? Also hast du damit schon beantwortet, einiges. ja, ich finde auch, also er ist irgendwie ganz, also er hat irgendwie so ein ganz cooles Paket, ne? Also aus Athletik, Dynamik, Dreier hin und wieder, Passing, Defense, also ist eigentlich, man denkt, man würde gern mehr davon sehen und vielleicht ein bisschen konstanter, keine Ahnung, ist das noch so ein Punkt?
Das kann sein, ja. Also ich finde das bei ihm so kompliziert, weil häufig ist es, finde ich, schwer zu sagen, was er jetzt, also abgesehen von seiner Defense, die eigentlich immer recht gut ist, weil er halt irgendwie sehr aktiv ist, aber es ist schwer zu sagen, was er wirklich richtig gut kann oder wie gut er ist, aber er hat irgendwie immer einen positiven Impact, wenn er spielt und manchmal ist das vielleicht auch Gefühl, also beziehungsweise ich war mir da nicht so ganz sicher und habe das nachgeguckt. Er ist der, also abgesehen von Spencer Dinwiddie, der noch nicht ganz so viel gespielt hat für die Mavs, ist Josh Green mit Abstand der Plus-Minus-König bei den Mavs.
Echt? Okay.
Ja, also laut Cleaning the Glass ist die Differenz mit ihm bei +8. Der nächst hohe Spieler ist Reggie Bullock mit +3,5, also schon ein relativ großer Unterschied. Irgendwie funktioniert immer irgendwas, wenn er reinkommt. Und also was ich halt bei ihm abgefahren finde, sind diese, wenn er zum Korb zieht und dann irgendwie hochspringt und dann erstmal überlegt, was er macht und dann den Pass spielt. Also das ist ja bei manchen Spielern etwas, was ich absolut hasse, aber bei ihm funktioniert es irgendwie dann meistens. Also dass er halt tatsächlich jemanden findet. Und also irgendwie bringt er einfach immer so eine gewisse Form von Dynamik rein. Also vielleicht sticht er auch deshalb einfach besonders heraus bei den Mavs, weil sie abgesehen von Dwight Powell sonst nicht so wirklich die richtig dynamischen Athleten haben. Also das spielt da sicherlich auch eine Rolle. Aber ich weiß noch, dass ich zu Beginn der Saison dachte, okay, den Draftpick haben sie halt irgendwie auch mal wieder so ein bisschen in den Sand gesetzt, einfach weil er kaum mal rauf durfte. Und das war ja auch der Desmond Bane Draft, wo die Mavs-Fans alle gehofft hatten, dass sie Desmond Bane holen. Und stattdessen wurde Josh Green geholt und Desmond Bane spielt ja eine überragende Saison und hat dann sogar mal, als die Grizzlies gegen die Mavs gespielt haben, hat er sich irgendwie darüber mokiert, dass der Typ, den die Mavs vor ihm gezogen haben, gar nicht spielt. Und kurz danach haben sich die Minuten von Josh Green deutlich verändert und jetzt, also über die letzten 2-3 Monate, kriegt er zumindest irgendwie 15 bis 18 Minuten pro Spiel. Also das, er hat jetzt schon eine Rolle, aber ich bin mal gespannt, wie sich das in den nächsten Jahren bei ihm noch entwickelt, weil irgendwie steckt in ihm ein spannender Spieler und man weiß teilweise gar nicht so genau, warum eigentlich.
Er ist vielleicht der typische Glue-Guy. Weißt du, so diese ganzen Kleinigkeiten macht, dieses Team dann irgendwie insgesamt so ein bisschen, das Niveau des Teams insgesamt ein bisschen anheben, die dann hin und wieder rausstechen, aber die du nicht so ganz genau irgendwie festpinnen kannst, oder okay, das genau ist es jetzt. Also mir ist er irgendwie auch, also aufgefallen, aber jetzt nicht aufgrund von, er macht dies oder das. Also
er ist einfach da.
Er ist einfach da und es ist schön, dass er da ist und wir freuen uns, dass er da ist. Ich hatte tatsächlich auch noch kurz Reggie Bullock aufgeschrieben, weil ich fand jetzt so in der Phase ist er echt, also abgesehen von Kleber und seiner Defense, eigentlich mit einer der wertvollsten Rollenspieler für mich, weil er eben diese Verteidigung auf den Flügel gibt, weil er das Feld breit macht, weil er bereitwillig wirft, weil auch jetzt sein Wurf sich so langsam, finde ich, steigert. Also hast du die Quoten angesprochen, über die Saison nicht gut, weil der Start nicht so gut war. Aber ja, weil er immer mehr Scoring-Hilfe vielleicht auch gibt. Also und weil er halt offensiv, finde ich, wenig zögert. Also man kann das Spiel gut durch ihn laufen. Es geht nicht darum, dass er immer sofort den Wurf nimmt, aber seine Entscheidungsfindung fand ich jetzt persönlich, war jetzt relativ flüssig so. Und das ist halt irgendwie auch was du gerade ja von jemandem, von einem Rollenspieler auf dem Flügel brauchst, der dir entweder den Dreier treffen soll oder halt den Ball zumindest nicht stoppen soll, weil er jetzt überlegt, was mache ich jetzt? Und da finde ich, das passt bei ihm eigentlich irgendwie ganz gut. Und dann eben noch solide Defense dazu.
Ja, ist auch mal interessant, weil die Mavs irgendwie gefühlt seit 10 Jahren an ihrer Starting Five nichts mehr verändert hatten. Er ist jetzt mal jemand, der in der Offseason geholt wurde und der sich mittlerweile dann sogar als Starter festgespielt hat. Und das ist auf jeden Fall positiv hervorzuheben. Also ich finde ihn auch gut mittlerweile. Ich bin mir nicht ganz sicher, warum das zu Saisonbeginn irgendwie für ihn so schwierig war, aber finde auch, dass er eigentlich echt einen guten Job macht und halt die Art von Spieler ist, die du in so einem Team auch brauchst, zumal er halt Point of Attack Defense spielen kann.
Ja.
Was jetzt auch nicht jeder dort ausfüllen kann und so. Also auch hat sich definitiv auch ein Shoutout verdient. Übrigens genau natürlich wie Dorian Finney-Smith, der auch sich über die Jahre zu einem auf seine Art relativ kompletten Rollenspieler entwickelt hat, was ich vor einer Weile nicht unbedingt gedacht hätte.
Ja, deswegen habe ich ihn jetzt auch nicht gehabt, haben wir so rund um die Trade Deadline schon ein paar Mal drüber gesprochen, dass er halt eben halt so dieser 3-and-D-Rollenspieler ist, der, wie du sagst, dir halt genau das bringt, was du gern von genau so einem Rollenspieler hättest. Und deswegen, ja. Aber bei Bullock vielleicht auch einfach das Ding ist, ich meine, wir sprechen über darüber, es ist vielleicht auch nicht so leicht, in ein Team zu kommen und dann mit Luca zusammenzuspielen, so, dass es sofort funktioniert, weil glaube ich, da ist halt auch schon ein sehr spezieller Stil und dann erstmal da sein, vor allem als Schütze, deinen Rhythmus eben zu finden. Das ist vielleicht gar nicht so. Könnte ich mir vorstellen.
Ja, und die Mavs hatten zu Saisonbeginn auch häufig solche komischen 2 Big Lineups und so, die halt irgendwie
nicht so
geil waren. Ja. Das ist wahrscheinlich dann eher auch alles immer ein bisschen komplizierter.
Finney Smith hatte die Post-Ups bekommen, oder? Die bei denen Luca den Kopf geschüttelt
hat. Bei der ersten Possession der Saison hatte er, glaube ich, das.
Ja. Ja. Neue Zeitrechnung.
Ja.
Dann hätten wir noch das Wundert mich. Hat dich irgendwas gewundert? Wundert dich irgendwas?
Nee, eigentlich haben wir es, glaube ich, schon thematisiert. Ja. Also ich hatte
mir allgemein wundern
die Green-Minuten aufgeschrieben. Ich hatte vor einer Weile, wäre die Nibelungentreue zu Dwight Powell wahrscheinlich noch gekommen, aber die ist jetzt absolut verständlich und erfüllt die Rolle, die er hat, ja irgendwie auch gut aus. Ansonsten wundert mich jetzt nicht so wahnsinnig viel. Wie gesagt, ich finde, sie sollten mit der Zeit versuchen, gelegentlich mal einen Fastbreak einzustreuen, um sich das Leben ein bisschen leichter zu machen. Aber das hatten wir ja schon, das Thema.
Ja, absolut. Bei mir ging es eher so um, was ich bewundere. Und zwar Lukas Gefühl für Raum und Zeit ist halt einfach immer noch so ein Ding. Also er ist halt einfach, sagen ja auch viele Kommentatoren, er hat einfach tatsächlich irgendwie so seinen eigenen Rhythmus zum Spiel. Und also wie er sich bewegt, wie er eigentlich langsam spielt, aber irgendwie trotzdem nicht zu stoppen ist, also es ist oder schwer zu stoppen ist und dann doch noch irgendwie Auswege findet, finde ich, gerade wenn man so in der Masse das sieht und jetzt auch eben noch mit punktuell eingestreuten anderen Parametern und anderen Ideen, finde ich schon immer wieder beeindruckend irgendwie.
Ja, ich finde, wie er ein Spiel übernehmen kann, ist halt einfach schon ziemlich, ziemlich einzigartig und was für Zonen er dann kommen kann und das ist eigentlich. Ich habe bei ihm immer, wenn er innerhalb der Dreierlinie operiert, habe ich das Gefühl, da kommt jetzt ein guter Wurf bei raus und der macht jetzt irgendwas Gutes damit. Ich bin mittlerweile finde ich tatsächlich häufig, dass er sich fast ein bisschen zu oft auf den Dreier verlässt und dass ich denke, Alter, geh irgendwie Richtung Korb, selbst wenn es nur die Freiwurflinie irgendwie die Höhe ist, von da bist du eigentlich nie zu stoppen und du kommst eigentlich auch immer zum Korb, wenn du willst. Das würde ich sogar gerne fast noch lieber sehen, fast noch häufiger sehen, aber sein Offensivpaket ist schon einfach absolut ekelhaft, muss man schon sagen. Und deswegen, ich habe jetzt die letzten beiden Jahre ihn als Preseason-MVP-Pick gehabt. Ich werde ihn auch für nächste Saison wieder picken, weil ich glaube, irgendwann ist er mal von Anfang an durch und er spielt jetzt über die letzten 2 Monate absolut auf MVP-Niveau.
Was ich bei ihm so krass finde, ist, also wie du sagst, innerhalb der Dreierlinie, egal wer ihn da verteidigt, ich habe so oft so das Gefühl, als würde er so gucken Richtung Korb und einen Punkt ausmachen, von dem er jetzt werfen würde, und er manövriert sich da genau mit den passenden Bewegungen genau so hin, dass er an diesem Punkt ankommt und dann an diesem Punkt genügend Raum hat, um seinen Wurf loszuwerden. Also so dieses, also dieses Zielstrebige irgendwie in seinem Spiel, ohne jetzt überhastet, also und keinen Millimeter überhastet, sondern einfach immer so, jede Bewegung ergibt irgendwie Sinn und ja, ist.
Und er ist auch noch ein kleiner Drecksack. Das ist halt auch irgendwie auch cool. Das. So, wenn er dann, wenn er dann Ivica Zubac sieht, dann, dann ist es scheißegal, was sonst noch passiert. Der wird dann einfach einmal nach dem anderen rausgepickt und attackiert. Und auch im Spiel letzte Nacht gegen die Lakers, am Ende des Spiels dachte er, nö, ich muss das jetzt zu Ende bringen. Ach, da ist doch LeBron. Gib mir LeBron. Ich werde ihn jetzt jedes Mal attackieren. Und das hat auch einfach funktioniert. Also, er hat auch ein gewisses Gespür für die Situation, würde ich mal sagen.
Ja. Ja, und dann dieses leicht selbstzufriedene Grinsen dann immer, wenn es funktioniert, setzt dem Ganzen die Krone auf.
Ja. Ja. Das Einzige, was halt immer ein bisschen nervt, ist so das Thema mit den Referees, aber ich habe das Gefühl, dass es im Laufe der Saison wenigstens minimal besser geworden, also ein bisschen weniger anstrengend. Aber ansonsten ist es halt einfach schon, ist schon brutal, dem zuzuschauen. Und vor allem, wenn man sich dann so vorstellt, okay, seine Dreierquote ist ja immer noch nicht so gut und da sind eigentlich immer noch so ein paar einzelne Feinheiten, seine Freiwurfquote ist ja komischerweise immer noch relativ schlecht. Ja. Und wenn man da bedenkt, okay, irgendwann wird sich das wahrscheinlich auf einem etwas höheren Level einpendeln, einfach weil er ja halt ein guter Schütze ist, einen guten Touch hat. Und dann macht er halt relativ schnell halt einfach 33 Punkte pro Spiel statt jetzt 29, die er jetzt hat. Und dann, dem Kerl sind eigentlich keine Grenzen gesetzt.
Was uns natürlich zu der Frage bringt, welche Grenzen den Mavs jetzt gesetzt sind und welche sie in Zukunft eventuell einreißen können, um dann eventuell mit Luka doch um eine Championship zu spielen, was ja wahrscheinlich schon ist, oder was heißt wahrscheinlich, wenn, was das ultimative Ziel sein dürfte, wenn du eins der größten Talente der Liga in deinen Reihen hast, dass du das dann auch irgendwann damit oder dieses Talent nutzen willst, um eine Championship zu gewinnen. Wie, also ich finde die Mavs jetzt irgendwie schwer zu packen. Wie gesagt, sie sind für mich kein Contender, aber so ein Spiel gegen Miami ist natürlich ist eine Hausnummer. Wie würdest du sie denn einordnen? Würdest du sagen, okay, eine Playoff-Runde ist drin, je nach Matchup? Oder sind sie für dich irgendwie so ein Upset-Kandidat? Oder sagst du erste Runde raus? Oder was? Wie würdest du sie so kurzfristig
einschätzen? Alles möglich. Hängt ein bisschen vom Matchup ab. Also sie hätten ja auch über die letzten beiden Jahre, glaube ich, eine Runde gewinnen können, wenn es halt nicht dieses ziemlich hässliche Duell mit den Clippers gewesen wäre, die halt dieses Switching, die vielen, vielen großen Verteidiger und halt so eine Art von Defense gespielt haben, die ihnen nicht so wirklich entgegenkommt. Und selbst wenn, also trotzdem hat es ja letztes Jahr das vielleicht beste Playoff-Spiel von Kawhi Leonard überhaupt gebraucht, um dieses um diese Serie zu entscheiden. Und sonst hätten sie dann eine Serie gewinnen können. Und ich glaube, so ungefähr ist das in dieser Saison auch. Sie können eine Runde gewinnen. Ich glaube nicht, dass sie zwei Runden gewinnen können, weil da, also, okay, es hängt ein bisschen davon ab, welche Contender, welche Spieler zur Verfügung haben, wenn es dann soweit ist. Ne? Also wenn die Suns Chris Paul haben, wenn die Warriors Draymond Green haben, wenn die Nuggets, da haben wir jetzt ja noch nicht drüber gesprochen, aber wenn sie, wie es jetzt heißt, vielleicht Jamal Murray und Michael Porter beide wieder haben, dann ist das ja nochmal ein ganz anderes Kaliber irgendwie auch. Dann kann man mal schauen, aber momentan finde ich es dadurch total schwer einzuschätzen. Also auch in der Serie Memphis gegen Dallas. Ich finde Memphis als Team besser, aber heißt das, dass die safe die Runde gewinnen? Nicht unbedingt. Auch Utah gegen Dallas. Ich finde Utah eigentlich gerade offensiv besser als Dallas, aber heißt das, dass die safe die Runde gewinnen würden? Weiß ich nicht, weil es hilft halt immer, wenn du den besten Spieler der Serie auf deiner Seite hast und von daher alles offen. Aber ich zähle sie jetzt nicht in den richtigen Contender-Kreis. Ich glaube, dafür ist der Supporting-Cast immer noch nicht gut genug. Luca kann eine Runde gewinnen, aber ansonsten hat sich halt so an dem Ceiling hat sich jetzt durch diesen Trade, finde ich, nicht so viel geändert. Und deswegen wird es halt eine der spannendsten Aufgaben der nächsten Jahre sein, wie sie das halt schaffen, diesen Supporting Cast so zusammenzubauen, dass sie einen Titel gewinnen, weil das muss natürlich das Ziel sein über die nächsten, also auch so schnell wie möglich, weil man weiß ja, wie das in der NBA heutzutage funktioniert, wie schnell die Leute dann irgendwie denken, dass ihnen der Oberschenkel wehtut und dass sie vielleicht deswegen ans Meer ziehen müssen oder so, weil da die Luft anders ist und weiß, dass dort die Umstände anders sind. Deswegen, die haben es eilig, die sind unter Druck und das wird jetzt halt spannend, wie sie das Team zusammenbauen.
Ja, und ich meine, also wie du sagst, also zumindest mal Contender-Status erreichen. Also Titel kannst du ja nicht planen, aber zumindest mal irgendwie da hinkommen und ja, dieses Jahr, ich meine, wenn du Memphis sagst, ist halt auch so ein Ding, wenn wir, wie gesagt, also keine Ahnung, die haben wahrscheinlich den dynamischsten Point Guard der Liga, könnte dann auch kompliziert werden für die Defense der Mavs, aber ich sehe es ähnlich, also wie du, was die kurzfristigen Aussichten angeht. Langfristig ist jetzt halt die Frage, hat jetzt, ob der Trade jetzt irgendwie mehr Spielraum geöffnet hat, haben wir bei weitem nicht die Einzigen, halt viele gesagt, dass du jetzt halt diesen einen Riesenvertrag weg hast und jetzt halt zwei große Verträge hast, von denen der von Dinwiddie ist, glaube ich, übernächste Saison schon nicht mehr komplett garantiert. Also jetzt halt nächste Saison noch komplett und Bertans ist, glaube ich, die Saison danach nicht komplett garantiert. Also die quasi kommende und die danach ist er garantiert und danach nicht mehr. Also ich will die jetzt nicht gleich wieder wegschicken, aber es gibt ihnen vielleicht ein bisschen mehr Handlungsspielraum für einen Trade. Und ich bin ja sowieso, wie gesagt, Capspace ist ja immer so eine Frage. Haben wir auch gesehen, wie Teams, unter anderem die Chicago Bulls, ohne großen Capspace dann doch noch Deals eingefädelt haben, die sie dann deutlich verbessert haben. Also dass du halt...
Aber wenn du Hardcore-Tampering machst, dann geht das. Ja, also wie die Bulls halt.
Ja, nee, das haben wir doch schon besprochen, dass das kein Tampering war. Das Telefon klingelte und am Klingeln haben die Pelicans, hat Adrian Griffin schon, nicht Adrian Griffin, David Griffin.
Blake Griffin.
schon gehört, was Arturas Karnisovas und Mark Eversley im Schilde führen und hat da schon gemerkt, ja, und an der Art und Weise, wie der Hörer abgenommen wurde, haben die in Chicago schon gemerkt, okay, passt, und damit war der Deal durch.
Ja.
Also von daher, ja, weißt du, wie ist es. Aber genau, dass es da Wege und Möglichkeiten gibt. Die Frage ist halt, was fehlt? Also ich meine, Länge fehlt, oder? Also haben wir, wie gesagt, Kleber und Paul sind die zwei längsten. Und auch auf dem Flügel fehlt ein bisschen Länge, vielleicht auch ein bisschen Dynamik auf dem Flügel noch. Wär das noch irgendwie was so, oder generell Dynamik und Athletik, du hast ja vorher schon angesprochen.
Ja. Würde ich auf jeden Fall sagen. Also irgendwie ein großer athletischer Forward, das wäre eigentlich so, dass, was sie wahrscheinlich am liebsten hätten, weil das halt auch mit einem Switching-Scheme dann irgendwie funktionieren kann. Ich weiß nicht, ob sie jetzt einen klassischen Brett-Center brauchen. Ich glaube eher nicht. Also, weil das, glaube ich, nicht ihr Stil sein wird, aber sie werden es halt, sie werden halt Rim Protection auf eine gewisse Art und Weise sich zusammenschustern müssen.
Ja. Vielleicht einen, der so ein bisschen Pick and Roll machen kann mit Luca, also der da halt so, also der einen guten Pick and Roll-Spieler konnte.
Sie haben noch
einen guten Pick and Roll. Ja, aber noch besser.
Als Rollman gibt es kaum einen besseren als Paul. Der ist halt nur sonst nicht so gut. das kann er gut.
Ja, der dann halt noch mehr das Paket vervollständigt, ist vielleicht die bessere.
Vielleicht können sie ja die Andre Jordan holen. Der löst einfach all ihre Probleme.
Ja, genau. So spielt sich jetzt nochmal in Philly ins Schaufenster, sollte er da unterschreiben. Und dann nochmal ein dicker Vertrag. Nee, ja. Aber siehst du realistische Möglichkeiten, da irgendwas zu machen? Oder ist es jetzt erstmal, ist es so das berühmte Spielchen, okay, wir wissen jetzt noch nicht genau, was passiert und im Sommer, also wie zum Beispiel mit dem Porzingis Trade, und im Sommer gibt es dann irgendwie den großen Knall, die große Überraschung.
Stand jetzt sind es alles Hirngespinste, deswegen würde ich da jetzt auch nicht zu viel spekulieren, weil den Druck haben ja die Mavs, nicht ich. Das ist das Gute. Also sie haben, glaube ich, ein bisschen mehr Spielraum, sie haben aber halt jetzt nicht das beste Asset-Paket, was man haben kann, wenn man jetzt irgendwie einen Trade schnüren will oder so. Und momentan, oder das bis zur Deadline beste Asset, was sie hatten, war halt Brunson. Das wird sich jetzt verändern. Also da kann es natürlich irgendwie Sign-and-Trades machen oder was auch immer, aber ist halt auch die Frage, ob du überhaupt jemanden bekommen kannst, der besser ist als er, der dir jetzt irgendwie mehr hilft. Und deswegen warten wir es mal ab. Ich weiß jetzt nicht, ob es einen Deal gibt, also so den einen Home-Run-Deal, der sie dann irgendwie sofort zum Contender macht, oder ob das mehrere kleinere Veränderungen oder so sein müssen. Kein Plan. Das müssen die jetzt mal rausfinden.
Ja, wir sind gespannt, ob sie es tun. Bis jetzt aber so dein Eindruck eher positiv jetzt so, wenn du, nachdem du sie jetzt so ein bisschen verfolgt hast, eher negativ oder neutral oder?
Boah, schwer zu sagen. Ich finde sie... Es ist irgendwie ein unterhaltsames Team und irgendwie manchmal auch nicht so unterhaltsam. Es ist mal, also ich finde, ich habe immer so den Eindruck, es sollte eigentlich ein bisschen mehr Spaß machen, ihnen also offensiv zuzusehen. Mhm. Aber es gibt auch Spiele, in denen es absolut Spaß macht, ihnen offensiv zuzusehen. Ja. Also ich weiß auch nicht. Es ist so mittelhoch tief, würde ich mal sagen.
Mittel, okay. Ja, ich muss sagen, also sie mangels deutsches Ausdruck, they grew on me, wenn man so sagt, weißt du, so über die Zeit. Ich mag es eigentlich gar nicht mehr so in Englischen, weil kam jetzt gerade irgendwie nicht besser. Ja, wie du sagst, die Offense ist teilweise irgendwie so ein bisschen statisch, es ist teilweise so ein bisschen, dass du denkst, okay, ein bisschen einfach bisschen mehr Dynamik rein, wär nett, aber so, sie sind irgendwie ein interessantes Team, finde ich. Also abgesehen von Luca auch. Und da eben halt diesen Weg jetzt zu verfolgen, wie es jetzt weitergehen kann, wie sie das perfektionieren können, wie sie vielleicht dann eben noch diese Dynamik oder diese Länge auf den Flügel bringen können, holen können und so. Also, aber also ich hatte mehr Spaß, als ich erwartet hatte vorher.
Das ist immer ein Wort.
Als klar war, dass wir die Mavs machen. Also von daher bin ich zufrieden. Wie gesagt, ich bin dann auch so ein bisschen, ja, ich weiß sie jetzt zu schätzen. Mehr. Und jetzt bin ich gespannt, was die neue Saison bringt. Und natürlich, was der nächste Bandwagon bringt. Weil einen machen wir wahrscheinlich noch, oder?
Einen schaffen wir noch vor den Playoffs.
Schaffen wir noch vor den Playoffs, genau. Da werden wir dann demnächst mal wieder eine Umfrage starten. Und es könnte sein, dass uns wieder Richtung Osten zieht. Oder?
Stimmt.
Vielleicht schmeißen wir gegen Ende der Saison auch alle Konventionen über den Haufen und machen Teams aus beiden Conferences, stellen die zur Wahl.
Krass. Oh. Ja,
Da denken wir jetzt mal drüber nach und verabschieden uns an dieser Stelle, oder? Oder hast du noch irgendwie ein Schlusswort, was noch raus muss?
Nö.
Dann vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Schön, dass ihr dabei wart. Solltet ihr gerne öfter dabei sein wollen, natürlich der Hinweis, falls ihr es noch nicht getan habt, könnt ihr uns gerne abonnieren. Bei Apple Podcasts geht es. Hinterlasst uns da gerne eine Rezension. Es geht bei Spotify, bei Deezer, bei Amazon Music und bei Google Podcasts. Schaut da gerne mal rein, wenn ihr Lust habt. Folgt uns auch gerne auf Twitter oder Instagram. Schaut mal bei Patreon vorbei. Wie gesagt, lohnt sich ab demnächst noch mehr wieder, wenn wir die extra Folgen wieder starten. Ja, und jetzt würde ich sagen, genießt euren Tag, euren Abend, euren Morgen und bis bald hoffentlich. Reingehauen.